So. Prost, meine Herren. Willkommen beim Biertaucher-Podcast, Folge 38.
Jippa.
Jawohl. Ups, gleich aufs Handy.
Ja, super.
Das wird das Handy aus.
Gut zum Einstand.
Diesmal mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Erstmalig mit dem Johnny.
Jippie. Erstmalig mit dem Amin.
Yes.
Mit Martin.
Florian.
Ja, erstmalig mit dem Amin mit einem Live-Zuschauer.
Ja.
Haben wir uns frisch aufgerissen in der Uni. Voran. Ja, wir sind alle so guter Stimmung, weil wir so viele sind und weil wir live gesendet wurden.
Ja, in Vorarlberg. Du nicht schon live direkt in die Hausmeister-Thema rein?
Oh ja, sollte ich nicht.
Nein, kannst du ruhig. Schieß los. Wir wurden gesendet, nämlich von
Radio Proton oder so,
ja,
Proton. Aus Vorarlberg, das
am
wir
Donnerstag,
alle nicht kennen.
Am 2.2. war das.
Und wir sind urstolz darauf und freuen uns. Und ja.
Ja, so schauen wir. Ja, genau. Ja. Haben Sie sich nochmal gemeldet? Sie wollten so ein Werbebanner. Also
Sie haben mir ein Logo geschickt, aber Sie haben wirklich gemeint, Sie haben keine Ihr wurdet auf Proton gesendet Buttons. Ich soll mal den selber machen.
Do-it-yourself-Bewegung ist ganz modern.
Und Sie haben
ganz
mir aber erzählt, modern, welcher verantwortliche Redakteur uns herausgepickt hat. Und den kann ich noch einmal per E-Mail stalken. Und
ja, ja, vielleicht schaffen wir ja vielleicht mal so Skype-Interview oder so. Huh?
Ja, da haben Sie mir auch gesagt, an wen ich mich wenden soll.
Cool. Ja, Hausmeister-Themen sind gleich vorbei. Ich mache eine Ankündigung, die mir zum Verhängnis werden kann. Nämlich, ich versuche das Inhaltsverzeichnis zu verbessern, indem ich eine Software mitlaufen lasse, nämlich das Audacity Time Marker. Und ja, ich werde versuchen, so zwischen dem Gesprächsfluss immer diese Marker zu drücken und vielleicht kommt ein besseres Inhaltsverzeichnis raus. Ja, das war's schon.
Das war's schon. Dann beginnen wir mit der feierlichen Verlesung des Inhaltsverzeichnisses, gefolgt von der feierlichen Kalenderverlesung. Ich übergebe das Wort.
Ich habe die Ehre, und zwar Themen, die heute vorgeschlagen wurden, waren Petition gegen schlechte Arbeitsbedingungen bei Apple-Zulieferern, dann Köpfe rollen bei Google wegen Kenia-Skandal, dem sich da einiges erlaubt, dann Amazon und Kindle.
Bist du im richtigen?
Hoppla. Bin ich im Falschen?
38.
Redundanz ist gut, habe ich gehört.
Das war ja wohl 38, oder?
War das eher 38?
Ja, ich war doch.
Oh, Entschuldigung, dann passt
es. Entschuldigung, es ist schon so viel gesammelt worden.
Einfach. Genau, ja.
Dann, ja.
Das war von dir sogar.
Das war schon vor zwei Wochen.
Genau, so
war aber jetzt sind die Köpfe gerollt, das ist schon neu.
Stimmt, genau, das ist geändert. Dann war Amazon und Kindle und DRM ein Bericht.
Ja.
Dann von mir kam der Vorschlag, die Suchmaschine Shodan, da kann man verwundbare Rechner im Internet suchen. Dann von Martin letzte Woche in einem Montessori-Einstiegsseminar. Also er war letzte Woche in einem Montessori-Einstiegsseminar, sicher. Sehr interessant eigentlich. Da geht es nochmal ein bisschen ums Bildungssystem und was man da, was da Neues gibt. Dann passend dazu RSA Animate, Changing Education Paradigms.
Aha. Wow, das klingt fancy, das Thema.
Auf der Martin, sehr gut. Ja. Ah, das war dieser alte Film.
Gleich.
Okay.
Da von Gregor schon angekündigt, die Time Marker, mit denen wir jetzt nicht marken können.
Mhm.
Dann eine Ankündigung, ein weiterer Biertaucher Gast podcastet nun. Und zwar
Smart Home Podcast von Peter.
Ja, das wird spannend.
Dann Google Maps in Frankreich verurteilt wegen Geschäftsverzerrung, da Maps gratis angeboten werden, was das für OpenStreetMaps bedeutet. Dann von Horst, der Film Empire Me, er hat sich angesehen und wird darüber berichten. Dann das Humble Bundle für Android, habe ich schon gelesen, was sagen bei dir.
Ah, das ist cool.
Dann Politik, Flatter-Gründer muss wegen Pirate Bay ins Gefängnis.
Ja, passt in Europe
Bay.
Das war jetzt der Freundchen.
Der Peter Sunde.
Dann schöner Lebenthema, Michael Reimann hat seinen Roman Incommunicado unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Auch sehr schön. Dann Autor fordert Nutzer auf, seine Bücher bei Pirate Bay herunterzuladen. Und von Florian Bericht von der FOSDEM 2012. Sehr cool. Und dann noch unter vermischtes Politik, Gutenberg wurde getortet.
Tatsächlich?
Ja. Gibt's schon die Fotos.
Und gerauscht.
Gregor,
von Gregor noch Themen, die von vorherigen Folgen übrig geblieben sind. Die Kommandozeile und ihre Helferlines. Das Buyobu, Image Magic, W3M, Center IM, für den ordnungsliebenden Deb Orphan, auch sehr cool, und weitere Tools, die uns auch einfallen. Dann noch kurze Meldung, einfach nur ärgerlich, aber nicht wirklich neu, dass die Stadt Wien jetzt Linux ja ganz. Das Linux ist jetzt nur meine Website und gar nicht mehr aktuell. Dann,
das ist von dir.
Genau, das habe ich dann zufällig gelesen, eigentlich Thema ACTA. Die slowenische Botschafterin in Japan hat sich da öffentlich dafür entschuldigt, dass sie das unterschrieben hat und hat selber dazu aufgerufen, sich da bei Protesten zu beteiligen, was ich sehr stark finde. Und sehr cool eigentlich. Und dann noch von Horst, 2 Online-Kurse starten am 20. Februar. AI-Programming, Self-Driving Car und Search Engine Programming. Klingt sehr interessant. Und dann zum Thema Balluch, ein Update zu dieser Never-Ending Story. Die Richterin, die
wegen der wurde versetzt, ja.
Wurde bestraft. Der Staatsanwaltschaft, also der Staatsanwalt wird befördert, der damals Beweismittel und irgendwas unterwegs hat. Und von, dann von Gregor, Spark, ein offenes Tablet soll kommen. Wird interessant mit.
Mit der Florian und sowas dazu erzählen genau, können.
Konnte das Spark, auf der Fostium kurz antesten. Sicher interessant.
Google Hands on.
Und dann von Horst nochmal ein neuer Podcast in Town, Arkin, linke Zeitschrift, ähnlich wie das Tatblatt, jetzt als Podcast. Dann Horst, du warst am Bitcoin-Stammtisch,
genau,
MetaLab. Und Thema, das letzte Punkt auf der Liste,
CSU. Der Binding of Isaac wird zensiert in Deutschland, also kriegt Freigabe ab 16 wegen Blasphemie-Vorwürfe.
Okay, ohne Tech-Lot.
Okay,
genau, super. Ja, dann bevor wir.
Kalenderlesung?
Oder? Machen wir Kalenderlesung oder schieben wir das Inhaltsverzeichnis plus plus dazwischen?
Bitte schön, mach das.
Dann Inhaltsverzeichnis plus plus.
Inhaltsverzeichnis plus plus. Dieses Inhaltsverzeichnis dient dazu, dass Sie sich in diesem Soundfeld besser zurechtfinden und an die für Sie interessanten Stellen vorspulen können. Zuerst reden wir über die Themenliste, alle Themen, die wir auf Google Plus erarbeitet haben, aber die nicht alle in diesem Podcast untergekommen sind. Ab Minute 6 lesen wir den Kalender vor, alle für Nerds in Wien wichtigen Termine. Ab Minute 9 erzählt uns Florian über seinen Besuch der FOSDEM in Belgien. Ab Minute 23 geht es um Softwarelizenzen und ab Minute 25 reden wir über Spark, einem offenen Tablet auf Qt und QML-Basis. Ab Minute 32 reden wir über Programmiersprachen und ab Minute 35 erzählt uns Martin über seinen Besuch eines Seminars über Montessori. Ab Minute 77 geht es um Shodan, einer Suchmaschine für Verletzlichkeiten von Computersystemen im Internet. Ab Minute 88 erzählt uns Horst über seinen Besuch des Bitcoin-Stammtisches. Ab Minute 97 geht es um Empire Me, einem Kinofilm, den Horst besucht hat. Ab Minute 104 geht es um Peter und seinen brandneuen Podcast über Smart Homes. Ab Minute 106 geht es um Michael Raymond und seinen Roman Incommunicando. Viel Spaß beim Hören dieses Podcasts.
Aha, das musst du dann nachher rein, oder?
Ja.
Okay,
ja,
so wie was, okay. Aber wozu haben wir dann das jetzt gemacht?
Ja, das ist das, was hoffentlich sicher kommt. Da kommt vielleicht was anderes.
Das ist das Backup, Inhaltsverzeichnis.
Okay.
Alles klar. Gut.
Also du möchtest einen Kalender machen.
Ich möchte einen Kalender machen, falls ich das jetzt zusammenbringe. Okay, hiermit kommt der Kalender. 9. Februar, Subotron, Spieleentwickler, stellt sich vor, und zwar die Leute, die Ludwig gemacht haben. Stellen sich vor, wie immer im Raum D, Museumsquartier, und anschließend gibt es ein Korruptionsclubbing von den Grünen im Volksgarten. Das ist alles am 9. Februar. Am 11. Februar bitte hingehen, Samstag 14 Uhr, Wien-Stephansplatz, die ACTA-Demo, also gegen ACTA. Und um 18 Uhr Python-User Group im MetaLab.
Am 11. Februar, fällt mir gerade ein, gibt es am Vormittag ab 11 in der Vienna School of Coffee eine Kaffeeverkostung von einer fast ausgestorbenen Kaffeesorte. Wenn jemand einfach hinkommen oder mich auf Twitter kontaktieren für weitere Details.
Eine fast ausgestorbene.
Ja.
Hat die einen Namen?
Ja, den habe ich jetzt vergessen nachschauen. Das kann ich später erzählen.
So, ich habe da auch noch einen Kalender.
Warte, der Kalender ist ja noch nicht fertig. Ich bin nur unterbrochen.
Okay. Mach weiter.
Hast du was, oder?
Ja, also ich habe als Kalender noch nächste Woche am 14. auch ein Dienstag, ist Hacker N9. Das heißt, da werde ich nicht da sein. Da werden wir uns wieder ein paar N9-Hacker zusammensetzen und Qt-Software schreiben.
Team Nokiana.
Gut, am 13. und 14. ist dieser Artsprint, Karl Schweighofer Gasse 3. Und am 15. Februar, ein Mittwoch, ist Podcast-Stammtisch um 19 Uhr im Werkzeug H. Ja, und außerdem im Napoleon, ein Bierlokal am Kagraner Platz 33, ist das TI-99-Treffen für Leute, die ein Texas-Instrument mögen.
Mhm.
Am Donnerstag, dem 16., gibt es bei Subotron einen Vortrag über Ausbildungsstätten, die sich vorstellen, diesmal FH Johanneum Graz. Und den Rest schaut sie am besten im Biertaucher Podcast-Kalender nach.
Am 14. ist Valentinstag.
Genau, ja.
Das müssen wir jetzt jede Folge
erinnern.
Das kann ich nicht unser schöner Leben.
Okay, vielleicht nicht für unsere Zielgruppe.
Nicht für unsere Zielgruppe, genau. Ja gut, dann...
Womit starten wir? Florian, du warst ja in Belgien, oder?
Genau. Berichte mit lauter Stimme.
Ich war das Wochenende über in Belgien auf der FOSDEM 2012. Das Ganze ist eine Konferenz über freie Software und allgemein über andere freie Sachen, also hauptsächlich Software. Die ist jedes Jahr, ich war letztes Jahr schon dort. Dieses Jahr war sehr viel über User Interface Design, GNOME 3 und ähnliches. Also zumindest das, was ich mir angeschaut habe.
Spannend, GNOME 3, ja.
Da waren einige Vorträge, was in 3.4er, was jetzt bald rauskommt, drin sein wird, zum Beispiel Accessibility und so weiter. Das habe ich leider verschlafen im Vortrag. Aber allgemein über User Interface Design, wieso es gut ist, dass man nicht die Programmierer dazu zwingt, das Design für die Interface zu machen, sondern echte Designer hat. Und wie es am besten funktioniert, dass die untereinander kommunizieren. Da hat sehr nette Folien drüber, wie ein typischer Designer ausschaut. Da habe ich irgendwo Fotos, kann man nachher online stellen. Das war dann auch beim QT-Vortrag immer wieder Thema, dass QML eine sehr gute Sprache ist, weil Designer das auch relativ einfach noch schreiben können.
Ich habe das ja nicht verstanden. Also es gibt QT, das ist dieses Widget-Set, wo man
genau, die QT-Widgets.
Aber das ist das QML?
Also QT, das sollte man vielleicht noch kurz sagen, ist eigentlich viel mehr als dieses Widget-Set, weil es ja, wie nennt man das jetzt am besten? Das ist eigentlich eine Erweiterung von C++. Also alles, was du in QT schreibst, das kommt halt wo rein und dann kommt am anderen Ende C++-Code raus und das wird nachher kompiliert. Und das vereinfacht halt allerhand Ecken von C++.
Ja.
Dieses User-Interface-Dings vom QT ist halt, das ist halt ein Teil davon. Und das funktioniert so, dass du das User-Interface zusammenbastelst und dann schaut es halt auf allen Plattformen so aus, wie es auf der Plattform ausschauen soll. Aber das gibt es schon länger. Und das QML ist quasi das Neue da.
Genau, das ist halt eine eigene Sprache wieder, in der man ähnlich wie in, also eine Beschreibungssprache, da schreibt man das einfach mal runter. Mhm. Das wird dann einfach geladen, ausgeführt, so wie HTML, CSS-Geschichten.
Es beschreibt das UI aber.
Genau, es beschreibt das User-Interface genau und kann auch mit den Components angepasst werden, dass man sagt, ist mal wieder ein Button, aber wie der ausschaut, macht das System. Das Ganze haben sie jetzt aber in QT5, weil QML gibt es ja schon, in QT5 wird QML 2 auch kommen. Mhm. Da wird Widgets dadurch auch eher ins Hintertreffen geraten, das wird zwar noch supporten alles, aber in die Zukunft ist eher auf QML aufbauend.
Okay.
Wollte ich jetzt noch was...
Und du sagst mir, dieser Konferenz, da ging es nur um User-Interface oder allgemein um
Freiheit? Nein, es ging allgemein um Freiheit.
Also hat es dann einen Break gegeben für Open-Source-Spiele und du warst nicht dort, oder?
Genau, es gab über
was hängst da in den User-Interface-Typen herum?
Ich hab viel zu wenig Sachen angeschaut, wieder mal.
Erzähl mal, waren da viele Leute, wie viele Tracks waren da gleichzeitig?
Gut!
Waren da Medien? Wurdest du interviewt?
Interviewt und so war da gar nichts. Also ich habe da auch keine Medien oder so. Das habe ich letztes Jahr schon gesehen, warum auch immer. Wie viele das waren, das steht hoffentlich auf meinen Links drauf. Nein, steht nicht drauf. Aber wer meinen Rücken lesen kann,
da steht vom letzten Jahr drauf. 250 plus oder was?
Die Chiffrier.
250 Leute?
250 plus Vortragende.
Lectures.
Also Vortrag.
Ja,
genau.
5.000 Hackers.
Ah ja, 5.000 Hackers. Wahnsinn. Das ist ja voll, das ist ja mehr als die Demo in Wien.
Ja, diesmal war es deutlich größer. Sie haben noch zusätzlich ein paar Räume in einem anderen Gebäude von der Uni gekriegt.
Cool.
Also das war noch um einiges größer.
Hast du so das Gefühl gehabt, du bist jetzt ein Teil einer Bewegung und die wächst und gedeiht und wird größer?
Na, ja, also es ist das... Ambiente war dort mehr relativ gemütlich. Es war schon sehr viele Hörsäle immer wieder überfüllt, aber ansonsten ja, mehr gemütlich.
Okay.
ja, diesmal waren die Stände ziemlich versteckt. Die haben ein eigenes Gebäude gehabt, wo sie dann die ganzen Stände gestellt haben. Da haben wir erstmal lange gebraucht, bis wir es überwunden haben. Wenn man es nicht gewusst hätte, dass es überhaupt Stände gibt, dann hätten wir da nie geschaut. Das war eine kleine Enttäuschung. Ja, die Vorträge kann ich fast abschließen. Es gibt sehr viele auch aufgenommen worden.
Von den größeren werden die gestreamt dann oder irgendwie im Internet?
Die wurden gestreamt und die kann man sich auch nachher runterladen.
Okay.
Kann ich nachher einen Link noch aussuchen.
Super.
Ein anderer interessanter Vortrag war noch über Wayland.
Ah.
Das ist dieser
X-Nachfolger.
Genau, das ist dieser X-Nachfolger.
Da hat einmal der Shuttle World ganz große Töne gespuckt, das möchte er irgendwie einsetzen und eine halbe Stunde später hat der Hauptprojektleiter irgendwie von dem Wayland geschrieben, oh Mann, jetzt muss es endlich stabil werden. Irgendwie selber überfahren von dieser
Ankündigung. Für Ubuntu muss es nicht stabil werden, es geht auch so. Nein, aber die 1.0-Version ist jetzt, glaube ich, gerade erst released worden, weil der Entwickler war früher bei Red Hat angestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und der hat das als Hobbyprojekt gestartet. Ist jetzt bei Intel, ich hoffe, ich rede keinen Blödsinn, aber so wie ich weiß, ist er jetzt bei Intel und macht das dort bezahlt. Das heißt, Intel gibt ihm die Zeit, dass er das weiterführt und auch wirklich stabil macht. Das heißt, es wird noch eine Zukunft haben.
Ja, also, Intel hat wahrscheinlich Interesse. Die waren ja auch zumindest in den Anfangstagen bei diesem Migo-Projekt auch ziemlich dick dabei, oder?
Genau, sie haben vorher Moblin ja selbst gemacht.
Ah, genau, Moblin. Und dann
und Migo war Moblin aus Maemo und aus Moblin zusammen.
Ach, schön. Und sagt dieses Wayland, das wird dann ein besserer Desktop oder
das wird wie das X-Window-System. Also der zeichnet, der malt halt irgendwelche Pixel an.
Das ist
das, was du dann siehst.
Damit ich überhaupt was sehe auf meinem Bildschirm, damit ich nicht im Textmodus arbeiten
kann. Genau.
Also nicht und das ist aber besser als das, was es jetzt gibt, oder schneller? Oder
besser, cooler. Es ist deutlich schneller, es ist nicht so viel Overhead. Es hat auch kleinere Nachteile oder ein paar Sachen, die einfach anders sind. Zum Beispiel, es hat keine Netztransparenz. Das heißt, wenn du jetzt so SSH-X sagst, öffnen wir was am Server und zeigst bei mir an, das geht bei Wayland so mal nicht.
Das waren so schön die ersten Zaubertricks, die man gesehen hat, per X-Forwarding sich irgendwie GUI-Programme auf den Schirm holen.
Das war genau, das ist eins der Sachen, die meistens sehr bemängelt werden bei Wayland.
Ja, Linux kann zaubern, das ist schön.
Das wird so mal nicht geben. Es wird ein Backend geben, dass man X laufen lassen kann nebenbei und über Wayland verwenden für einzelne Anwendungen. Aber im ferner Zug, also in mittelfristig, wird es keine Netzwerktransparenz mehr geben in dem Sinn. Da müsste man dann wieder über irgendwelche Remote-Desktop-Geschichten, VNC oder so,
das machen. Wahrscheinlich, ja.
Wird sich zeigen, wie es gemacht wird. Irgendwie muss es gehen. Ja, die anderen Unterschiede, die genannt wurden, waren halt so Sachen wie, dass deine Leiste vom Fenster, also wo der Titel drinsteht, die Titelleiste, wird jetzt direkt von Wayland gerendert und nicht.
Ah, da spart man sich diese Mutter Metacity-Soße, sondern braucht man keinen Window-Manager. Kann das so sein?
Habe ich es falsch gesagt? Nein, es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass man dem Toolkit dann sagt, wie er das rendern soll, dass man zum Beispiel Tabs im Browser auch anzeigen kann in der Leiste oben, so wie es Chrome zum Beispiel macht. Und nicht mehr ein einzelnes, dass es überall gleich ausschaut und man nur drinnen den Bereich ändern darf als Programm.
Okay, also waren dann also doch einige Funktionen, die vorher man musste man
drüber machen. Ja, es werden sehr, sehr viele Zwischenschichten rausgehauen und dadurch soll es um einiges schneller werden.
Ja, das ist aber nicht uninteressant, das klingt cool.
Du, jetzt nochmal zu dem Kongress, war das nur für Entwickler oder waren da auch so Leute, die allgemein gesagt haben, Auswirkungen von Open Source auf andere Wirtschaftsbereiche oder Nicht-Programmierer dort, die einfach nur User waren und
zuhören? Ja, für Designer gab es ein paar Sachen und es gibt auch für die Leute, die sich für die rechtliche Seite interessieren. Also es gab eine eigene Legal Pfad, also ja, da waren sehr viele Sachen über GPL, was man beachten muss. Was genau, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe keine Zeit gefunden, die anzuschauen.
Und war es sehr international oder warst du als Österreicher eher Exot dort jetzt?
Es war sehr international. Also ich war mit zwei Kollegen dort. Mhm. Wir haben noch ein paar andere Leute aus Österreich auch getroffen. Es waren sehr viele andere Leute auch aus Amerika, also von der ganzen Welt halt. Vortragende waren auch viele eingeflogen aus Amerika. Die letzte Keynote wurde dann auch von einen von der FSF, glaube ich, weil letztes Jahr gab es als Einleitung einen Bericht über die Freedom Box von dem Erfinder. Dieses Jahr gab es das letzte Keynote von einem anderen, der bei der Freedombox mitmacht, auch wieder ein Vortrag, wie der aktuelle Stand ist.
Cool.
Was sich geändert hat, dass sie jetzt nicht mehr eigen ist, so als Plan haben, die eigene Hardware und so weiter, wird es jetzt so nicht geben, sondern dass sie sich nur noch auf die Software konzentrieren. Ja, und der hat das von, ich glaube, von HP gesponsert gekriegt, dass er auf die Konferenz fahren kann. Ja.
Bitte, weil das gerade kommen ist, was das für wirtschaftliche Auswirkungen hat von Open Source eben. Da hat mal letztens ein Freund eben gesagt, auch, dass das oft gemacht wird, dass da Firmen eben jetzt auf superschlau machen, ganz billig ein Produkt produzieren wollen, Open Source mehr oder weniger auslagern und sich dann aber hinterrucks die Gewinne dann doch wieder irgendwo einstecken. Also dass sie mehr oder weniger jetzt sagen, okay, wir machen da jetzt ein super Open Source Projekt, das scheint unabhängig von der Firma zu sein und unabhängig von Profitorientierung, aber dass dann über die Hintertür dann mehr oder weniger doch wieder das eingesetzt wird für bestimmte Interessen.
Ja, das wird sicherlich gemacht von vielen Firmen, ist aber auch vollkommen in Ordnung, sage ich jetzt mal, weil sie können ja Open Source, wenn sie das transparent sagen und so, wir wollen halt für diese oder diese Leistung dann, die wir vom Coden her erbringen, dann doch Kohle, dann können sie das auch ruhig machen. Also
Hardware, stimmt. Wenn sie sagen, wir machen eine Hardware und machen mal ein Grundsystem und alles, was weiter ist, geben wir der Community und die bauen ein
Beagleboard oder so.
Ja, wobei das Beagleboard schon wieder sehr speziell ist, das ist ja eigentlich dafür da, dass es weiterverarbeitet
wird. Ungut wird es, wenn sie dann hinterrücks versuchen, doch wieder das nicht offen zu machen oder sagen, so, der Teil stirbt jetzt, den wir offengelegt haben und jetzt gehören die Rechte wieder uns und ihr kriegt nichts mehr. Das ist dann ungut, aber nur, also Open Source schließt nicht aus, dass du Geld damit verdienst. Das ist nicht moralisch verwendbar.
Ja, weder Open Source noch freie Software oder unterscheiden wir noch.
Aber also es gibt natürlich oft welche, die das dann nur halb machen oder nicht wirklich die Dokumentation freigeben oder nur behaupten, es ist Open Source.
Wie kann ich das als User? Es ist für mich auch immer so fast eine ethische Frage, eben was für Software benutze ich. Und bei mir ist es nicht dann, also ich denke mal, es ist nicht dann, wenn ich jetzt sage Open Source oder nicht Open Source. Weil ich weiß nicht, gerade bei der Google-Debatte, also ihr habt vorher vom Chrome-Browser gesprochen, also der ist ja Open Source, ist es dann so, dass ich sagen kann.
Ja, Chromium ist Open Source, aber Chrome selbst hat, glaube ich, noch andere Teile drin.
Der ist tainted.
Ja, ja. Chromium, also wenn man wirklich dann schön wählen möchte bei Chrome, dann nimmt man Chromium, der ist dann wirklich.
So das Community-Projekt.
Oder Iron.
Gibt es Iron? Gibt's
Wohl, es gibt es auch, aber ich weiß nicht genau, was das jetzt ist.
Aber was war deine Frage?
Meine Frage war eigentlich, wie entscheidet ihr dann? Ich meine, gerade bei Chrome jetzt zum Beispiel, jetzt ist die Frage für mich, benutze ich Firefox? Benutze ich Chrome? Anhand was will ich? Dass ich gehe auf die Firefox-Seite und die sagen mir, ja, das Geld ist nicht profitorientiert, das Geld wird wieder in Standards investiert, also man versucht Standards zu etablieren, was ja im Endeffekt auch gut ist. Mhm. Chrome mehr oder weniger Open Source für Google, dann fragt man sich, bei Google hört man über Datenschutz, dass die da nicht sehr beliebt sind.
Und die geht es wie im Supermarkt, wo du denkst, mal in dem T-Shirt ist Kinderarbeit und in der Hose ist sicher Bio-Gentechnik drin.
Genau, und ich meine, die Firmen versuchen das ja auch, die führen ja mehr oder weniger eine ethische Debatte, wenn sie sagen, und sie vermarkten das ja auch in gewisser Hinsicht, auch für Techniker zum
Beispiel. Ja, es gibt keine einfache Antwort drauf, leider.
Du kannst ein bisschen schauen bei den Lizenzen, also wenn jemand sich an die GPL-Lizenz hält, das ist dann sehr gut. Das ist sozusagen mehr Open Source als eine Mit-Lizenz, weil der ist dann wirklich verpflichtet, wenn wer anderes was damit macht, dass der das dann auch wieder freigeben muss.
Das Fairtrade-Zeichen oder was auch
immer. So kann man sagen, ja.
Aber das, was bei der GPL ein bisschen komisch ist, aus meiner Sicht zumindest, das ist ja so, dass der, wenn ihr mit der GPL-Code sozusagen was macht, dann muss er erst dann den wieder veröffentlichen, wenn ihn tatsächlich an irgendjemand anderen weitergebe in irgendeiner
Form. Wenn ich zu Hause eine kleine Änderung mache.
Ja, genau. Das ist die andere Seite. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Firma hergeht und Open Source Software nur intern benutzt, kann es da was über alles ändern und das nie wieder sozusagen veröffentlichen.
Okay, aber sie verkaufen sie auch dann.
Wenn sie es verkaufen, aber wenn es wirklich nur... Also
hat auch einen praktischen Aspekt, du kommst ja nie drauf, dass sie das machen, sofern
ja,
sie
es nicht versuchen. Ja, das stimmt, kommt natürlich dazu, ja. Aber was ist ein gutes Beispiel? Wenn man jetzt, ein Content-Management-System für Website zum Beispiel hernimmt, dann können die das verändern und quasi Websites von Kunden damit laufen lassen und müssen aber eigentlich...
Ja, das ist schon wieder Grenzfälle. ist schon sehr grenzwertig wieder. Da gibt es genügend Diskussionen, auch in der FSF drüber. Mhm. Ich bin mir sicher, ich glaube, da haben sie auch in der GPL 3 Sachen geändert für Software as a Service und solche Sachen.
Aber ich glaube, seine Frage war, was sollst du jetzt als User nehmen, wenn du da mehrere Angebote hast, die alle sind? Also die Antwort ist entweder, du gehst nach Gefühl, du sagst, okay, Google macht vielleicht vieles heimlich, allerdings, die tun auch sehr viel für die Community. Die tun Leute bezahlen, die zum Teil einen Großteil ihrer bezahlten Arbeitszeit an irgendwelchen Projekten arbeiten dürfen, wie zum Beispiel der Python-Erfinder. Und da sage ich, okay, da kriege ich jetzt so viel zurück als Service, das ist okay. Oder du sagst, ich schaue mir das nach der Lizenz an. Es gibt Lizenzen, die sind eingeschränkter und es gibt Lizenzen, die zwingen dich mehr dazu, an die Open-Source-Welt zu tun. Und du schaust dann, aha, welche Lizenz verwendest du, dadurch schließe ich zurück, wie ernst dir das damit ist. Mhm. Ne? Oder du gehst einfach rein nach Gefühl und sagst, wie ein Apple-User, Entschuldigung. du bist also, du sagst, ja, ich nehme das, was cool ausschaut und für mich passt, mir ist das wurscht. Ne?
Ja. Ob man ein Chromium oder ein Firefox einsetzt oder einen von GNOME oder KDE, das macht jetzt auch nicht so großen Unterschied.
Obwohl die sagen natürlich, der ist schlecht und wir sind die Guten. Also wenn du mit wem sprichst, ja, dann sehen wir.
Ja, wobei das geht vom oben Design, das geht runter bis auch in die Technik. Also die argumentieren dann auch, das ist ein Unix-System
und so weiter. Besonders beim Browser sollte man halt auch schauen, wenn man easy viel zur Auswahl hat, die alle halt frei sind, ja, welche Standards beherrschen sie, ob der HTML5 Test zum Beispiel gut durchläuft und was sonst so bietet, dann...
Dann strengt sich's eh schnell ein. Ne?
Ja, dann kann man auf viele andere Sachen noch gehen. Weil ein zu verwenden, der vielleicht knapp freier ist, obwohl der andere auch frei ist und der dann die Standards nicht beherrscht, dann macht es auch wieder keinen Sinn. Es sind viel zu viele Faktoren, glaube ich, um das allgemein zu beantworten.
Ich gehe mal wie so ein richtiges
Techniker vor, dass
ich immer ein bisschen. Der Programmierer, der hat das gemacht, das muss gut sein, was der jetzt macht. Auch jetzt gar nicht stinken.
Also ja, es ist so wie
ein Junior. Man muss es ja auch heutzutage ein bisschen sein. Du, zu Belgien noch. Wir hatten nämlich eine Themenüberschneidung, weil ich habe das reingeklopft in Google Plus. Das Park-Tablet.
Genau, das Park. Da kommen wir zu den Ständen, die es dort gab.
Sprich, also da war eine eigene abgesonderte Halle und da waren dann so Standler. Und
die haben nicht nur dort, es gab auch in einem anderen was, da war ich dann gar nicht, aber dort waren 2-3 Hörsäle auch für Vorträge. Da waren aber hauptsächlich halt Stände von allem, von ganzen Distributionen, es war ein eigener Ubuntu-Stand, der war irgendwie lustig, dass der ganz klein neben dem Debian-Stand war, der doppelt so groß war. Auf der anderen Seite war der OpenSUSE-Stand auch doppelt so groß. aber was interessant war, waren der GNOME und der KDE-Stand. Ich mag zwar KDE an und für sich so als Desktop nicht so sehr. Aber
ja, hat das jemand von uns in der Runde schon länger mal ausprobiert, KDE eigentlich?
Ich habe es immer nur wieder installiert in der Arbeit.
Ich auch, aber das ist ja auch so ein unangenehm ein bisschen. Ja.
So ja, ein Quoten-KDE-Line.
Ja, ich auch. Aber seit Plasma und die haben ja auch urviel umgestellt.
Ja, aber dafür über den GNOME-Stand werde ich jetzt nicht reden, sondern über den KDE-Stand zur Abwechslung, weil die haben das Spark-Tablet gehabt.
Okay,
das ist, dieses neue,
das ist
200
ein
Euro.
Wirklich open-sourciges Tablet, oder?
Es ist das erste, naja, je nachdem, wie frei. Also
hardware-mäßig,
es ist freier als alles andere iPad bis jetzt. Das ist nicht so schwer. Aber es geht hauptsächlich darum, ja, es kostet halt um die 200 Euro, das ist jetzt mal preislich auch recht interessant.
Das geht, ja.
Du hast erst einmal Sun-mäßig ein, was, ich glaube, das ist ein Meer.
Ja, mehr heißt mehr die Oberfläche.
Das ist das System, das ist ein Migo-Fork oder halt eine weiterführende Community-Weiterführung.
Genau, weil Migo hat ja den Nachfolger
Tyson. Aber drunter ist schon irgendwie ein Linux.
Also genau,
Linux. Genau.
Es ist ein GNU-Linux.
Ist das also ein x86-Prozessor drinnen?
Nein, es ist ein ARM. Deswegen wird es interessant.
Genau, weil das VTAP gibt es aber schon länger. Weil das
so wie es ihr mit Abkürzungen herumwirkt, ist euch klar, dass uns kein normaler Mensch hören wird.
Ein normaler Mensch wird uns so oder so.
Ja, nur wir werden gerade gesehen oder Arm, KDE. Ja, okay.
Egal.
Spannung. Dauersuspense durch Verwirrung.
Ja, also es ist hauptsächlich ein anderer Chipsatz drauf, der besser ist. Zum Beispiel das iPad hat so einen.
Okay. Und du hast das Fark in den Händen gehabt und drüber gewischt und so.
Genau, ich habe drüber gewischt.
Und wie war das? Sind so kleine Funken geflogen und du warst verliebt?
Hardware-mäßig, glaube ich, ist das schon ein sehr cooles Ding. Mhm. Es ist relativ klein, also für ein Tablet brauchbar. Ich glaube 7 Zoll, also wie ein kleines Galaxy-Tab, wenn ich mich nicht irre. Ja. Vom Gewicht her, ich würde es nicht in einer Hand dauernd zum Lesen verwenden wollen, aber es ist so zum Mitnehmen, zum Verwenden sicher super. Ich glaube, es hat aber keine UMTS. Also hardwaremäßig sicher brauchbar. Ich werde mir wahrscheinlich nicht zulegen, wenn es rauskommt. 200 Euro ist es mir wert. Softwaretechnisch.
Ja.
Es ist, glaube ich, noch keine Final-Version. Hoffe ich einmal.
Du meinst, es war langsam, oder?
Es war nicht nur langsam. Also das war irgendeine KDE-ähnliche QT-Oberfläche. QT mag ich an und für sich, aber das hat mich zu sehr an KDE erinnert. Du hast auf der einen Seite draufdrücken können, es ist irgendwas gekommen. Du hast auf der anderen Seite draufdrücken können, es ist irgendwas dahergeslidet. Hat ihn wieder mal ein bisschen geruckelt oder hat eine Verzögerung gehabt. Du konntest von oben was runterziehen. Das konntest du mal halber drunter ziehen, da waren irgendwelche Icons. Dann konntest du es weiter runterziehen, dann waren noch mehr Icons. Und du hast deine Statusbar gehabt, wo so Sachen wie Sound und so weiter drin waren, zum draufklicken, anschauen. Ja, es hat einfach noch nicht wirklich ausgereift gewirkt. Mhm. Es war viel zu viel da. Man hat nicht gewusst, was wo ist.
Ist vielleicht noch ziemlich frisch, dieser Fork. Also das Grundsystem war ja dieses Migo und von Migo gab es Nachfolger Tyson, das auf JavaScript und so aufgesetzt hat. Und jetzt gibt es diese Community-betreuten Fork, der eben eher auf QT wieder setzt. Vielleicht sind die einfach noch viel zu frisch dran.
Ja, also dass sie auf QT sitzen.
Ja, eben, ist ja nichts Schlechtes. Aber, genau.
Dieses Bar kann ich aber noch nicht kaufen. Das war jetzt ein Vorprodukt, was du gesehen hast.
Ich glaube nicht, dass man es. Ich wüsste es noch nicht, dass man es kaufen kann.
Gibt es einen Zeitrahmen, wo man es irgendwie in die Hände bekommen kann? Haben Sie irgendwas gesagt?
Wer bringt das denn aus?
So Deutschland, oder?
Ist von KDE-Leuten direkt irgendwas.
KDE klingt nach Deutschland, aber heutzutage kann man es wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach sagen.
Ich weiß nicht,
und die KDE, Leute, die das präsentiert haben, haben die einen sympathischen Eindruck gemacht? Oder waren das irgendwelche
es
so
Werbemädchen,
die das nur so herumgezeigt haben und null Ahnung gehabt haben davon?
Das waren, dort waren hauptsächlich Hacker, also auch die in der Stadt gesetzt sind, die hatten Ahnung von den ganzen Sachen. Sie haben hauptsächlich Leute halt, die, es waren auch klar, immer wieder auch Entwickler direkt bei den Ständen. Also das war nicht das Problem. Aber ich wollte mich auch nicht zu lange beim KDE-Stand aufhalten, das ist schlecht für mein Karma.
Schnell wieder zum Gnome-Mutterhafen.
Schnell rüber zum Gnome und ein Gnome-Shirt gekauft.
Okay, ja. Und allgemein dein Fazit, kann man so als Normal-User, der jetzt nicht groß rumprogrammiert an einem Open-Source-Projekt, ist das lustig, wenn man dorthin fährt, oder ist es dann eher zu speziell, würdest du sagen? Oder
naja, man sollte schon in Richtung Entwicklung gehen. Ja, also nur als User wird es einem nicht wirklich interessant der Sachen sein, weil es hauptsächlich über Toolkits und über Programmiersprachen und Libraries und alles Mögliche geht und rechtliche Situationen, wenn man irgendwas programmiert. Also wenn man es wirklich nur verwendet, ist kaum was dabei.
Okay.
Andererseits, wenn man mal nach Brüssel will, warum auch immer, dann kann man schon hinschauen. Also es ist kostenlos, der Eintritt, man muss sich nicht registrieren, nichts.
Cool. Und du wirst nächstes Jahr wieder hinfahren?
Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wieder dort sein.
Könnten wir mal so einen Gruppenausflug machen, ne? Genau. Wir doch ein Podcast auf Reisen.
Ja, eigener Stand.
Eigener Stand, genau. Auf Deutsch auf irgendwelche Hecke einquatschen. Ne? Hört uns beim Podcast.
Ich glaube, Stand wird schwer dort, wenn es einfach kriegt, aber versuchen kann man es.
Na okay, super.
Gut. Ich vergesse noch.
Deine Frage haben wir vorher beantwortet.
Ja,
ja. Wir wieder weggedriftet.
Ja.
Es kommt darauf an, ist die Antwort ist meistens.
Okay.
Ja, ich meine, was könnte man erweitern, auf welchen Programmiersprachen programmiert sie? Oder
mit unterschiedlichen.
Hauptsächlich Python.
Nur welche, die aber offen sind? Oder die,
naja, es gibt irgendwie andere Programmiersprachen.
Es gibt geschlossene.
Also was unter Linux läuft, ist meistens.
Zum Beispiel, ich meine, kannst du Open Source Projekte mit .NET machen? Ich meine, du
brauchst man kann es im Mono, kann man schon
machen. Ja, im Mono kannst du es machen, aber es ist ja nicht wirklich, es ist ja nicht wirklich frei zugänglich, oder?
Ja, oder? Im Mono, ja.
Du kannst deinen Code veröffentlichen und das Mono ist ja Open Source, oder nicht?
Das Mono also, ja, ist schon eigentlich offen, aber
ja,
in Zukunft ist halt immer so eine Sache, ob das dann nicht hintenher hängt bei der .NET-Entwicklung. Es wird wahrscheinlich nicht wirklich kompatibel sein meistens. Das ist das Problem. An für sich ist die Sharp und Mono finde ich schon super. Also die Sprache ist super.
Ja,
es ist einfach zu machen. Es ist schöner als Java meiner Meinung nach. Das Problem ist jetzt, ethisch ist es nicht ganz so sauber.
Also jetzt auch ein bisschen raue Zeiten gehabt. Novell hat das ja irgendwie den Miguel de Icaza, der auch ein Gnome-Projektgründer war, eingestellt gehabt und hat sich die letzten Jahre eigentlich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Den haben sie ausgekaut und der hat jetzt irgendwie eine eigene...
Nicht mehr bei Microsoft?
Der war nie bei Microsoft, der war bei Novell. Der Miguel de Icaza war bei Novell und hat unter Novell hat er eben dieses Mono entwickelt. Eben, aber kann mich noch an die Schlagzeile erinnern, Life is too short to debug C irgendwie. Und jetzt hat er wieder eine eigene Firma gegründet und kümmert sich aber dort über Mono eher für die mobilen Plattformen. Das heißt, ich weiß nicht, wie das mit den...
Für was für eine?
Ja, gute Frage. Da traue ich mich keine Aussage zu machen. Aber es wird schwer für ihn jetzt halt zu daheben, weil... Wenn du eine Runtime-Environment entwickeln musst für verschiedene Plattformen, das sind halt viele Hochzeiten, die zu betanzen sind. Also
von dem Mono-Architekt habe ich gehört, dass der eben auch bei Microsoft gearbeitet hat und dass die mehr oder weniger von hinten rum, also da war ich mal beim Workshop bei Microsoft direkt und der hat eben gemeint, dass das mehr oder weniger so eine abgekapselte Sache war. Microsoft will nicht offiziell sagen, sie machen ein Open-Source-Projekt beziehungsweise unterstützen andere Plattformen. Aber haben das mehr oder weniger auch gewollt, weil sie eben auch eine bestimmte Community eben
ansprechen. Das kann ich mir schon nicht vorstellen. Naja, wie gesagt, ich lasse mich da gern belehren, wir müssen mal
nachrecherchieren. Ja, also unter Linux ist das schwer, weil die...
Kommentar. Ich kann mich erinnern, auf der letzten Python-Konferenz, wo ich war, hat auch einer einen Vortrag gehalten, wie man unter Mono, also mit einer Open Source, also mit Python dann programmiert, das ist auch Open Source, und dann hat er gemeint, abgesehen davon, dass man halt Mono verwenden muss, ist es ganz okay, und so hat er dann halt
das auch gezeigt. Also Iron
Python. Genau, Iron, und dann noch irgendwas anderes hat er gezeigt, was in so, glaube ich, Webprogrammierung oder so, was eigentlich ungewohnt war, aber das ist ganz eine gute Sache.
Moonlight, ja. Silverlight,
Tontons. Das gibt es ja auch nicht mehr wirklich.
Silverlight haben sie Flash 1A abgeschossen, oder?
Es wird keine Version mehr geben. Die EU hat irgendwas gesponsert für
irgendeine. Also falls noch irgendwelche Nicht-Nerds zuhören, Silverlight war ein Flash-Konkurrent von Microsoft.
Aber ja. SP ist im Laufen, oder?
Ja, also gab's schon. Oder?
Das habe ich nicht am Radar. Also nicht hier.
Weiß ich nicht. Ich ärgere mich nur, wenn ich auf die Website gesehen habe.
Okay, wir haben aber nach diesem ganzen Nerd-Talk, wir haben noch jemanden, der live wo war, nämlich den Martin. Du warst...
Genau, ich habe mir jetzt, nachdem ich mich schon lange über das österreichische Bildungssystem geärgert habe, habe ich mir ein Montessori-Seminar angehört.
Ich muss dazu sagen, du hast auch eine Tochter, die jetzt kindergartenfähig wird,
oder? Genau, Kindergarten. Ja, wir haben...
Schau, wie viel wir jetzt schon sehen und sie wollen das zumachen. Das ist
Schaut so super, oder?
Wir sind noch nicht einmal bei den Hausmeister-Dingern. Können wir nicht durch so irgendeinen Hinterausgang und sowas ausschleichen?
Ja, Hinterausgang, fertig.
Ja,
geht das? Welchen soll man da nehmen? Bei der Stiege?
Ja.
Ja,
so wie vom...
Wir machen eh keinen Ärger.
In der Mitte. Es gibt zwei Leute.
Okay.
Hausmeister Rolls.
Hausmeister Rolls, ja.
Ich war in einer Montessori-Schule.
Echt? Hey, cool, musst du endlich einmal jemand in einer Montessori-Schule. Da bin ich schon besonders gespannt.
Ja, und dann...
Nimmt das jetzt noch auf oder nicht?
Oh ja, ich denke schon. Ja, und der lockt auch noch mit, das kann man nachher rausschneiden.
Du hast sozusagen ein Kinderhaus in Schule wahrscheinlich, oder?
Nein, ich war in der Volksschule und im Gymnasium Unterstufe, war ich in so einem Projekt eben, das war, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt Montessori war, aber Montessori ähnlich. Wir haben Freiarbeit gehabt und wir haben selbstständig eben eine gewisse Zeit am Tag auch gearbeitet und haben Sachen ausgearbeitet. Wir haben schon einen Plan, also wir haben schon gehabt, gewisse Sachen, die wir zu tun haben, in einem Semester oder in einem Halbjahr in der Schule heißt der. Und wir haben uns aber so frei aussuchen können, das Arbeitsmaterial frei aussuchen können und haben auch selber gruppenorientiert, also auch am Gang dann teilweise mit Teppich, haben uns draufgesetzt und haben gemeinsam das versucht.
Bis 14 oder bis 15 wahrscheinlich, oder?
Habe ich gemacht, genau.
Bis 15.
Bis 14, ja.
Bis 14. Und dann bist du, was hast du dann auch gemacht?
Dann bin ich in die HTL gegangen.
Und wie war da für dich die Umstellung?
Naja, die HTL, nein, im Prinzip war es ja so, also in der HTL die Lehrer sind reinkommen, teilweise, gerade in den technischen Fächern, haben 20 Minuten zu spät, 5 Minuten was an die Tafel geschrieben, sind wieder rausgegangen und also das meiste haben uns auch selber beibringen müssen. Also da war es...
Was das Gleiche?
Also was Programmieren anbelangt und so weiter, da war die Montessori-Schule, denke ich, schon sehr hilfreich, weil du dir
Da lernst du halt bis selbst deine Wissen aneignest.
Ganz genau. Also du lernst, wie du auch in Gruppen arbeitest, wie du mit Leuten gemeinsam arbeitest und du lernst, wie du entwickelst auch irgendwie ein Interesse, dich in Sachen einzuarbeiten. Es ist nicht nur so theoretisch, sondern du beginnst, also du kannst die Sachen auch wirklich angreifen. Also wir haben zum Beispiel in der Volksschule das Zahlensystem mit Murmeln gelernt und das war echt spannend. Ich erinnere mich auch gerne an die Volksschule zurück, also viele Kinder wahrscheinlich. Aber das ist
also ich erinnere mich an meine normale Volksschule nicht sonderlich gern zurück. Ja. Deswegen bin ich wahrscheinlich auf der Suche nach Alternativen.
Na, also ich muss sagen, also das ist wirklich, aber was ich auch gehört habe, sind diese Freiarbeit und meine Nichte ist jetzt auch in einer mehrstufigen Klasse, also Mehrstufenklasse heißt das.
Ach, du hast also, war das bei dir so, dass du es wirklich, also Jahrgänge waren so im normalen Schulsystem?
Ja, es waren Jahrgänge.
Die richtige, also die englische Montessori-Idee ist ja, dass immer mindestens 3 Jahrgänge.
Das macht meine Nichte jetzt, das haben sie dann danach eingeführt. Das macht meine Nichte.
Weil das ist meiner Meinung nach sowieso der Oberknüller, weil ja
auch immer jammert. Das ist super, Also da sehe ich wirklich noch Verbesserungen bei meiner Nichte. Also,
das ist wirklich. Ja, was habt ihr geredet? Ich brauche das für meine Marker.
Das ist nachher eh.
Das stimmt schon.
Aber du sollst.
Also du warst selber Montessori-Zögling, oder?
Genau, ich war 8 Jahre.
Wow.
Den Rest
also du hast es trotzdem bis zur Uni geschafft und so. Also ich soll mal vielleicht mal eine kurze Einführung machen, das ist ja total super. Weil das Einführungsseminar, das sind 3 Tage von in der Früh bis am Abend und da wird halt ratzfatz im Windeseile alles durchgemacht und jetzt wäre das nochmal ein.
Du hast du auch die Lizenz, das vorzulesen?
Nein, das glaube ich nicht.
Das ist kein Kopf. Also möglicherweise bei so Skripten, die so
aussehen. Das ist 1950, also das geht sich
1950, müsst ihr ausgehen, ja.
Nein, was, 70 Jahre nach
dem Auto? Ja,
das geht ja nicht aus.
Okay. Ja, genau. Auswege wird schlagen.
Der müsste 42 gestorben sein.
Also die Idee ist halt, dass die Entwicklung von den Kindern eingeteilt wird in 3 oder 4 Stadien sozusagen. Das ist als erstes mal die frühe Kindheit von 0 bis 6, dann die Childhood von 6 bis 12 und Adoleszenz, wie nennt man das auf Deutsch am besten?
Pubertät.
Von 12 bis 18 und dann von 18 bis 24 Maturity. Also das ist dann das Erwachsenendasein sozusagen.
Die Reife,
genau. Und die Maria Montessori hat eben von losgestartet mit in einem Slum von Rom, kann man sagen. Wann ist es losgegangen? 1900 ungefähr, würde ich meinen, so ungefähr. Und also sie war die erste Medizinabsolventin in Italien, also Ärztin, und hat dann eben als Aufgabe bekommen, in diesem Slum von Rom irgendwas mit den Kindern zu machen. Deswegen hat sie machen können, was sie wollen. Und dann hat sie, also das waren so Kinder von 3 bis 6, nehmen wir an ungefähr. Also Kindergarten sozusagen. Und da hat sie halt angefangen, die Kinder zu beobachten und sich zu überlegen, was man mit denen am besten macht. Und da hat sie dann eben angefangen, ihr Pädagogiksystem zu entwickeln aufgrund der Beobachtung.
Danke. Wir sind in der Arbeitsgruppe noch diese Prüfung und alles fertig und ihr habt die Erlaubnis.
Oh, super.
Ich
kann
niemanden
super
reinlassen.
Ja, super. Wir lassen niemanden.
Jemand bitte.
Nein, wir sind schon exklusiv.
Ja, super. Dankeschön.
Und wenn von der Uli Steifel wer vorbeikommt, dann sagt es der Portier, geht dann nochmal durch und hat es euch erlaubt.
Ja? Okay, danke. Sehr gut.
Es gibt eine Uni-Streife?
Voll zu lange.
Uni-Protest.
Geheime Uni-Polizei.
Du bist auch am Campus.
Ich sag's ja nicht, aber ist drin. Aber sonst sagt es, der Herr Rätsel hat das schon gesagt.
Okay.
Dankeschön.
Der ist
super. Ja.
Naja, und in dieser ersten Phase hat sie dann insgesamt 6 sensitive Phasen sozusagen identifiziert, wo, also ich lese einfach mal vor, Sprache, Verfeinerung der Sinne, Ordnung, Bewegung, kleine Dinge und soziale Entwicklung, die alle von zu gewissen Zeiten ablaufen. Und da ist vielleicht am besten, man pickt sich einfach das Beispiel Sprache raus, das ist glaube ich ein gutes Beispiel, weil diese sensible Phase der Sprache hat sie sozusagen beobachtet, dass die stattfindet von 0 bis 6. Und da gehört auch das Lesen und das Schreiben zum Beispiel dazu. Und da gibt es ja im österreichischen Bildungssystem das große Problem, dass die Kinder mit 6 in die Volksschule kommen Und da ist aber die sensible Phase für Sprache und für Lesen und Schreiben zum Beispiel schon ziemlich am Ende. Und wenn Sie jetzt nicht in der ersten Klasse schnell halbwegs vernünftig lesen und schreiben lernen, dann ist es mühsam. Und das ist so, dass ja.
Das erklärt einiges über die Buchverkäufe in Österreich.
Genau, und das ist auch so, dass sich AHS-Lehrer immer beschweren, dass die Volksschüler nicht lesen und schreiben können, wenn sie im Gymnasium landen. Naja, und da hat man halt im österreichischen Schulsystem dann 4 Jahre Zeit, sich mühevollst den Kindern da Lesen und Schreiben einzudrucken. Und im Montessori-Kinderhaus zum Beispiel, das wäre dann von 3 bis 6 klassischerweise, da wird eben mit den Montessori-Materialien, also man kennt sie eh, meist, oder? Sind die bekannt? Also das ist, gibt es halt verschiedene sogenannte Materialien, über die die Kinder spielerisch sozusagen die Buchstaben zum Beispiel lernen können. Also Material für Buchstaben wäre zum Beispiel ein Holzquadrat, auf dem mit Sandpapier Buchstaben drauf sind, und dann können sie das nachfahren mit dem Finger. Und
das sind so Eingriffe, so Rillen?
Nein, das ist Sandpapier einfach. Aber,
drauf
und biegt. Ist, also ja, genau, einfach an. draufgeklebt. Und das soll trauen, dann kann man den Buchstaben nachfahren. Und die Idee ist von den Materialien überhaupt generell, dass die in Abfolgen quasi immer zu einem Thema immer detaillierter oder schwieriger, wenn man so will, das dem Kind spielerisch näher bringen, kann man glaube ich sagen. Und so lernen dann die Kinder zum Beispiel im Kinderhaus, ja genau, lernen sie also zuerst mal lesen, Blödsinn, dann zuerst schreiben und dann irgendwann mal lesen. So ist es. Und naja, und wenn sie dann in die Montessori-Schule kommen mit 6, da, wo normale Schüler erst anfangen mit Lesen und Schreiben lernen, dann kennen die Kinder zum Beispiel eben schon Lesen und Schreiben normalerweise. Mhm. Also natürlich nicht mit allen Feinheiten, aber die Grundzüge. Und das Gleiche auch bei mathematischen Dingen zum Beispiel gehen ja im Kinderhaus schon los. Ich weiß nicht, magst du vielleicht was dazu sagen? Du bist ja in der Schule sozusagen eingestiegen.
Ja.
Also du hattest keinen Montessori-Kindergarten?
Ich hatte keinen Montessori-Kindergarten, okay. Nein. Einen normalen Kindergarten. Also es ist auch eine normale Volksschule mehr oder weniger mit bestimmten Klassen, die eben das Konzept übernehmen. Ist jetzt kein vollständiges Montessori-Konzept. Man muss auch sagen, dass viele Schulen das auch langsam integrieren. Genau. Zum Beispiel bei meiner Nichte ist es so, dass sie mittlerweile auch in einer Mehrstufenklasse ist.
Das heißt,
von der ersten bis zur vierten Klasse sind die Schüler gemischt, beziehungsweise
also ein paar ältere und jüngere
Klasse, genau, die sich gegenseitig austauschen. Mhm. Das ist eine Art Modulsystem, die Kinder absolvieren die Fächer in Modulen, bestimmte Fächer, wo sie gut sind, die können sie schon schneller machen und Fächer, wo sie sich schwer tun, die machen es halt langsamer, beziehungsweise können ihnen die Älteren dann auch helfen bei bestimmten Sachen, die sie dann erarbeiten. Also das finde ich immer super schön bei meiner Nichte. Das ist wirklich sehr erzählt. Ja, heute hat es mit einer Viertklässlerin, also mehr oder weniger Viertel, ist ja das Gleiche, aber mit einer Älteren dann, hat es was gemeinsam gemacht, die hat ihr das erklärt, dafür hat sie einer anderen wieder irgendwas super, anderes erklärt. Ja. Also das ist wirklich, also es ist, ich glaube, es gibt auch Diskriminierung, was Alter anbelangt, gerade auch im Arbeitsleben dann. Und ich glaube, dass man da dem super ausweichen kann und dass man da schon sehr früh lernt, eben
ja. Vor allem lernen die Kinder voneinander, was ich
aus der Schule lernen voneinander, die machen nicht so krasse Unterschiede, was Alter angeht. Also wirklich. Also es ist.
Und das hast du aber nicht gehabt. Also
das habe ich nicht gehabt. Ich habe aber die Arbeitsmaterialien schon gehabt. Wir haben pro Tag eine gewisse Stundenanzahl an Freiarbeit gehabt. Und wir haben uns eben versucht, die Sachen selber zu arbeiten. Ich kann mich erinnern, in der vierten Klasse habe ich so eine Dinosaurier-Mappe selber erarbeitet. Und an das erinnere ich mich wirklich positiv zurück. Da habe ich recherchiert, da habe ich mir Bücher ausborgen können und da habe ich mögliche Sachen rauskopiert, rauszeichnet und aufgeschrieben. Und das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und das macht wirklich, wirklich Spaß.
Und die hast du dann präsentiert oder die war nur für dich dann?
Also die habe ich dann hergezeigt. Ja.
Du hast nicht so am Schultheaterabend dann so vor allen Leuten eine Vorführung gehabt damit?
Nein, also es war jetzt nicht so, dass ich mich irgendwo hinstellen musste. Okay, ja. Ich meine, es hat schon Theaterprojekte gegeben, aber die gibt es ja, denke ich,
überall. Also, da kann man vielleicht noch dazu sagen, was sind wir jetzt von 6 bis 12, gell? Also,
ja, genau.
Jedenfalls, Die Maria Montessori hat gesagt, zumindest 3 Jahrgänge sozusagen sollen in einer Klasse drinnen sein. Und das, was dann in dieser Phase von 6 bis 12 sozusagen noch ganz wichtig ist, habe ich mir zumindest besonders gemerkt von dem Seminar, weil ich es so lustig gefunden habe. Da einerseits, dass die Kinder eben in dem Alter ganz besonders schon lernen, selbst Sachen zu recherchieren. Und andererseits gibt es da sogenannte Going Outs. Da hat man extra den englischen Begriff beibehalten. Bin ich gespannt, ob das bei dir vielleicht, weiß nicht, ob es bei dir jemand, nachdem ihr ja jahrgangsweise getrennt wart. Jedenfalls so im Seminar haben sie es uns halt so erzählt, diese Going Outs, die sind eigentlich so eine Art Exkursion, aber man nimmt extra nicht den Exkursionsbegriff, weil es mit der normalen Schulexkursion von einer österreichischen Schule überhaupt nichts zu tun hat, weil nämlich so ein Going Out, das wird von einer ganz kleinen Gruppe von Kindern geplant, die sich zu dem Thema interessiert, zum Beispiel für Dinosaurier, und dann sagt die Montessori-Lehrerin, oder die Kinder, das sagt man nicht, die Kinder sagen von sich aus, sie wollen zum Beispiel ins Naturhistorische Museum gehen, Dinosaurier anschauen. Und dann planen die dieses Going Out, und die Montessori-Lehrerin schaut halt nur, was tut die. Und wenn sie sieht, da gibt es irgendwelche Lücken, dann fragt sie halt, habt ihr schon mal nachgeschaut, wo da der Fahrplan ist und so eine Sachen. Und dann fällt den Kindern auf, aha, ja, dann müssen wir den Fahrplan nachschauen.
Schauen sie selber organisieren
ein bisschen. Dann, ja, genau, dann müssen sie das Museum anrufen und sagen, wir kommen jetzt so ungefähr. Oder, also im Museum ist es nicht notwendig, aber wenn das notwendig ist, dass man sich anmeldet. Die können auch auf Uni-Institute zum Beispiel gehen, wenn sie draufkommen, da gibt es irgendeinen Professor. Und dann ist es, dann kommt das Allerbeste, das ist dann ursprünglich so angedacht, dass halt diese Kleingruppe allein die Exkursion macht, ohne irgendeine Aufsichtsperson. Und das ist aber in Österreich verboten. Und deswegen gibt es halt spezielle Aufsichtspersonen für die Going-Outs, die halt wissen, dass sie quasi mit Pokerface daneben sitzen müssen, egal was die Kinder tun, außer sie machen einen extrem groben Blödsinn. Also wenn die jetzt zum Beispiel in der Straßenbahn zu weit fahren, dann muss der drinnen sitzen und keine Miene verziehen, und die Kinder müssen dann halt selber schauen, wie sie wieder zurückfahren oder sonst irgendwie das Problem lösen, dass sie zu weit gefahren sind.
Spannend.
Also sie dürfen auch ihre eigenen Fehler machen. Also
wenn ganz blöd genau.
Zum Fahrschein kaufen oder so.
Es ist auch so, dass bei Montessori nie auf irgendwelche Fehler hingewiesen wird. Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel was falsch macht, dann nimmt das die Montessori-Lehrerin zur Kenntnis und notiert es idealerweise irgendwo und sagt dem Kind halt, wenn es wieder an dem interessiert ist, wie es richtig gemacht wird.
Und wenn es zufrieden ist mit seinen Fehlern, dann...
Das ist halt dann die Kunst. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber jedenfalls die Montessori-Lehrerin muss das dann halt irgendwie hinbringen, dass das Kind das dann im Endeffekt trotzdem kann. Es gibt ja die Diplomausbildung zum Montessori Lehrer dauert, ich glaube, 2,5 Jahre, 5 Semester, also berufsbegleitend allerdings. Nehmen wir mal an, dass die noch was anderes lernen werden, als das, was wir in unserem Seminar da gehört haben. Und das letzte Mal im Podcast habe ich gesagt, die Kinder, was waren wir das, vor 3, 4 Folgen oder so, wie das erste Mal halt zu dem geredet habe, habe ich gesagt, die Kinder können machen, was sie wollen, und das kann man so eigentlich nicht stehen lassen. Es gibt wohl die freie Wahl der Arbeit, aber die Montessori-Lehrer, die schauen ganz genau, dass alle Kinder auch wirklich alles zumindest einmal gemacht haben und dass nicht am Ende, da gibt es halt immer dieses Vorurteil, dass von alternativen Schulen, die meisten Leute, die jetzt draufgekommen haben, sowieso Waldorf und Montessori in einen Topf. Jedenfalls gibt es halt dieses Vorurteil, dass von so freien Schulen die Schüler dann halt irgendwas nicht kennen, weil sie es einfach nie Lust gehabt haben, dazu zu machen. Und da ist es eine Aufgabe des Montessori-Lehrers, halt das Kind irgendwie für das zu interessieren, was es noch nicht gemacht hat, sodass es freiwillig das macht.
Also ich kann nur sagen, wie es bei uns war. Also wir haben ja kein echtes Montessori-Konzept gehabt, sondern ein integriertes. Und es war so, dass wir schon eine Liste gehabt haben mit Sachen, die wir einfach zu erledigen haben, also in der Freiarbeit. Also wir haben dann auch ein Freiarbeitsheft gehabt und dann haben wir dann auch wirklich... 10 Punkte pro Fach gehabt, die man dann, das war dann verschiedene Sachen, das eine war ein Hörspiel, das andere war dann vielleicht irgendeine schriftliche Aufgabe, und wir haben wirklich uns dann vielleicht auswählen können, 7 von diesen 10 Dingen, die wir erledigen müssen, und haben das dann noch.
Also du hast nicht nur in der Ecke sitzen können und...
Ich habe in der Ecke sitzen können, wenn ich wollen hätte, aber dann hätte ich das ja auch nicht geschafft. Also es war schon so, dass ich was zu tun gehabt habe.
Oder aber so selber organisieren können.
In dem Rahmen, wo ich was zu tun habe, gibt es einfach mehr Freiheit.
Super.
Also das ist
viel. Das heißt, du hast nicht diesen Kulturschock gehabt wie andere österreichische Maturanten, die dann auf die Uni gehen und zum ersten Mal nicht genau gesagt kriegen, was sie wann zu tun haben und voll verloren herumstehen und nicht wie und dann von der WH einen Stundenplan brauchen, damit sie überhaupt halbwegs durchs Leben kommen. Und am Schluss in der FH enden, wo endlich wieder alles durchorganisiert ist.
Genau, also ich glaube, dass das da schon sehr hilfreich ist, sich lernen, selbst zu organisieren. Ja.
Und Martin, dein Seminar, was du jetzt besucht hast, war aber nur damit Eltern kennenlernen,
nein, das überhaupt ist oder für Lehrer gedacht. Also für warte, was ist jetzt das Prospekt? Also im Prinzip ist das dafür gedacht, dass man sich mal, wenn man sich überlegt, eine Montessori-Ausbildung zu machen, dass man sich entscheidet, ob man jetzt quasi für das Kinderhaus macht, die Schule oder überhaupt das, was danach kommt. Wobei das ist, was nach der Montessori-Schule, also was wir jetzt erzählt haben als Montessori-Schule, das ist von 6 bis 12 und das danach, das ist sowieso ein eigenes Thema, das können wir nachher noch kurz anreißen. Und was ist von 6 bis 12 noch ganz interessant zu sagen ist, da gibt es, also die Maria Montessori hat das die sogenannte kosmische Erziehung genannt. Klingt ein bisschen esoterisch, ja, gell? Deswegen habe ich es vorhin extra nicht sagen. Kosmos heißt ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Ordnung auf Griechisch. Und da geht es halt darum, dass die Kinder im Kinderhaus, da lernen sie zum Beispiel, was weiß ich, wie das Lesen und Schreiben von mir aus. Und die wie kennt man das, wenn das am besten jetzt sagen, so im kleinen Raum irgendwie Sachen und in dieser von 6 bis 12 ist eben gedacht, dass sie große Zusammenhänge näher gebracht kriegen und da geht da jedes Schuljahr mit den kosmischen Erzählungen los und die spielen eine wichtige Rolle, weil die nämlich, also ich lese mal die Titel vor, das ist dann eher selbsterklärend. Ja. Die erste ist die Entstehung des Universums. Das ist halt, wenn man will, Urknall und so weiter. Mhm. Und da ist noch ganz interessant, die Maria Montessori hat in Italien gelebt und ist deswegen natürlich katholisch erzogen worden. Aber hat, was da ganz interessant ist, sie ist ja noch eine Ärztin und Naturwissenschaftlerin gewesen und hat immer quasi diese Balance zwischen Naturwissenschaft und Spiritualität ganz gut hinbekommen kann. Also ich habe jetzt die kosmischen Erzählungen nicht gelesen, aber...
Also keine Kreationistin. Also
nein, also da kann man also als Naturwissenschaftler ohne weiteres seine Kinder hinschicken in der Montessori-Schule. Das ist alles ziemlich nett. Und das ist ja ein Kritikpunkt, den man oft hört, dass da... dass alles so naturwissenschaftlich ist und Kunst und so zu kurz kommt, aber das stimmt eigentlich auch nicht. Aber zurück zu den kosmischen Erzählungen. Die erste ist eben die Entstehung des Universums, die zweite ist die Entstehung des Lebens, die dritte ist die Entwicklung des Menschen, die vierte ist die Erzählung von Ochs und Haus, das ist über Zeichen, Buchstaben und die Schrift, weil er die erste Höhlenmalerei Ochs und Haus ist. Und das letzte ist die Erzählung von den Zahlen und dem Zählen. Und das sollen diese Erzählungen sollen in der, eben von der Montessori-Lehrerin oder dem Lehrer am Anfang des Schuljahres immer erzählt werden. Und da kann man dann ein bisschen schauen, was die Kinder interessiert und dann halt Teile von diesen Erzählungen mehr ausschmücken. Und dann haben sie mal quasi wieder so einen Überblick, was es alles gibt, wo man sich informieren könnte. Mhm.
Erzählungen sind tatsächlich Erzählungen, jetzt nicht nur so Themenbereiche, die sie aufbereiten.
Das ist so, also das war ursprünglich so, total lustig, nur mündlich überliefert, diese Erzählungen, also richtige Erzählungen. Wahnsinn. Und die hat der Sohn von der Maria Montessori erst schriftlich festgehalten.
Interessant.
Und es ist aber wirklich so gedacht, dass das keine Lesung oder so ist, sondern dass der Montessori-Lehrer oder die Lehrerin eben selbst die Erzählung erzählt und eben darauf schaut, was die Schüler interessiert. Und dann die interessanten Bereiche für die Schüler weiter ausbauen. Das passiert jetzt nicht alles hintereinander, sondern über einen Zeitraum von ein paar Wochen. Das heißt, jede Woche eine Erzählung zum Beispiel. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Erzählungen, weil mit denen habe ich mich nicht beschäftigt, das ist ein eigenes Buch. Da kann ich jetzt keine weiteren Details verraten. Also, was kannst du dazu sagen? Hast du sicher wahrscheinlich auch gehört, oder?
Mit den Erzählungen... Nein.
Das ist auch so, dass diese wegen diesem Namen kosmische Erzählungen ist das nicht immer so super beliebt gewesen, aber das gehört halt eigentlich dazu.
Ja. Naja, ich meine, ich verstehe das natürlich, die Ängste, die viele Eltern haben, wo sie sagen, ja, das ist jetzt was Neues, das kennen wir nicht, kann das überhaupt was, lernen die Kinder überhaupt was? Ich meine, das ist ja oft so bei neuen Sachen, wo man sich fragen wo man sich auch zu Recht fragt, ob das überhaupt gut ist. Ich muss aber sagen, dass ich, also nach der Erfahrung, was ich jetzt sehe mit dem derzeitigen Schulsystem, Also das, was damals bei mir noch als Montessori gegolten hat und wo die Eltern gesagt haben, das ist aber, ich weiß nicht, ob das funktioniert, das ist jetzt schon fast Standard. Also eigenständiges Arbeiten, in Gruppen arbeiten, nicht nur, natürlich auch Vortrag. Also natürlich, die Lehrer tragen auch vor, aber eine gewisse Zeit am Tag arbeitet man in Gruppen, erarbeitet man sich was. Das ist heutzutage normal. Das war vor ein paar Jahren, war das noch Hokus Pokus.
Ja, also, ganz genau. Ja.
Also ja. Ich meine, das heißt nicht natürlich, dass alles, was man jetzt sagt, richtig ist, aber man muss sich halt auch manchmal fragen, haltet man jetzt zu viel an den Gewohnheiten fest oder macht das Sinn? Also ich denke, dass man da auf jeden Fall sein Ohr noch aufmachen kann, was gerade alternative Schulkonzepte angeht.
Und hast du in deiner Schulzeit oder irgendwie nachher erlebt, also einen Unterschied zwischen dir und Freunden, die jetzt eine normale Volksschule besucht haben? Oder also, dass die irgendwas anderes besser können haben oder du was besser können hast?
Nein, ich kann das wirklich schwer beurteilen, aber es gibt angeblich Studien, die zeigen schon, dass Kinder, die in Montessori-Schulen waren oder in Schulen, wo sie eigenständiges Arbeiten gelernt haben und wo sie sich selbst die Themen erarbeitet haben, dass die dann schon später interessierter sind für Dinge, für die sich andere eben nicht so interessieren, beziehungsweise generell an Bildung interessiert sind und an Lesen. Neuen Dinge einfach lesen oder ob das jetzt auch Technik, also alles Mögliche. Ich meine, in der IT ist es ja bestes Beispiel, oder? Ich meine, man muss sich ständig in neue Konzepte einarbeiten. Es ist heutzutage immer mehr gefragt, dass man sich in neue Sachen einarbeitet. Also ich habe auch gearbeitet in einem IT-Beruf. Die fachlichen Kenntnisse sind fast gar nicht gefragt worden. Also ich war IT-Consultant, ich war nebenbei auch Berater, aber sie haben nur gefragt, also hauptsächlich war die Frage, oder wollten sie wissen, ob ich interessiert bin, mich in neue Sachen einzuarbeiten. Das war das A und O. Also das ist, ich denke, dass das irrsinnig wichtig ist und dass sich das auf alle Bereiche...
Wenn du denkst, dafür haben wir aber ein Schulsystem, was jede Neugier eigentlich abtötet, über Jahre hin. Und dich dafür auf irgendwas drillt, was aber schon in dem Zeitpunkt, wo du das lernst, veraltet ist.
Genau,
in der IT-Welt oder in der heutigen.
Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass man, ich glaube, über 90% das, was man weiß oder das, was der Mensch weiß, dass er das nicht aus der Schule gelernt hat, dass er das sonst wo gelernt hat, was eh klar ist, oder? Ich meine, man diskutiert ständig, man hört vielleicht irgendwelche Radiosendungen, man liest Bücher.
Aber schön, wie du sagst, aber wenn du neugierig bist, funktioniert das. Und wenn du nicht neugierig bist, sondern brav, ne?
Genau,
wird das nicht funktionieren.
Dann steht man,
ganz genau.
Muss dem offen bleiben, Geist.
Ja. Also, wenn jetzt jemand Montessori-Lehrer werden will, von. Es ist erstens, ganz klar ist, wie es funktioniert, ist einerseits Kinderhaus von 3 bis 6, gibt es einen Diplomlehrgang, also es gibt es von verschiedenen, also das ist so organisiert, da gibt es die Assoziation Montessori International oder so, AMI, die haben Lehrgänge, die sind aber ziemlich teuer, und dann gibt es halt einen Haufen anderer Lehrgänge, wo allerdings die auch von unterschiedlicher Qualität sind. Und in Wien, also ich habe das bei der österreichischen Montessori-Gesellschaft in Hütteldorf gemacht, die bieten Lehrgänge an, die vom Inhalt her der AMI entsprechen, aber vom pädagogischen Aufbau her ein bisschen anders sind, ein bisschen montessorischer vielleicht. Und die sind da im deutschsprachigen Raum sehr gut anerkannt. Wer sich dafür interessiert, am besten das Basisseminar machen. Das kostet zwar 250 Euro oder so, aber man kann es von der Steuer absetzen. Und es, wenn man sich dafür interessiert, ist es auf jeden Fall interessant, sich das anzuhören. Und was danach kommt, von 12 bis 18 oder von 12 bis 15 eigentlich, das ist auch spannend. Das hat die Maria Montessori sich noch überlegt, aber nicht mehr selbst umgesetzt. Also Kinderhaus und Schule hat sie selbst entwickelt, unter anderem auch in Indien, weil sie ist kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach Indien gereist, weil sie eben dort eine Schule aufgebaut hat, und dann hat sie aber während dem Krieg nicht mehr zurückgekehrt, mit dem Sohn dort geblieben und hat das Schulkonzept in Indien vervollständigt. Und danach kommt, also da muss man vielleicht zuerst sagen, sie hat halt beobachtet, dass von 0 bis 6 die Kinder eine große Veränderung haben und dass eine Phase ist, wo sich eben viel entwickelt, und von 6 bis 12 ist es ist quasi eine ruhigere Phase, wo man quasi, wie nennt man das, wo eben diese Forschung im Vordergrund steht.
Und danach von 12 bis 18 ist wieder so eine aufgewühlte rote Phase, wo viel Veränderung passiert. Kann man bestätigen, weil da ist ja die Pubertät und da wird das Hirn komplett umgebaut und was weiß ich. Das wird ja von Neurobiologen bestätigt eigentlich, dass da zum Beispiel die Maria Montessori sagt ja, dass in der Phase die Kinder nur sehr wenig Leistung sozusagen erbringen und man alles ganz langsam machen muss. Und alles, was da im Prinzip sie geschrieben hat, wird eigentlich nach und nach von anderen Wissenschaftszweigen bestätigt, kann man sagen. Ja, und dieser sogenannte Erdkinderplan, der von 12 bis 15 ist, den hat sie eben nicht mehr umgesetzt. Und das ist jetzt ein spannendes Thema, weil das eigentlich in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, erst so in der Praxis entwickelt wird. Da gibt es in Ohio eine Schule, die das sozusagen wirklich schon seit 20 Jahren macht. Und überall woanders versucht man das halt mehr oder weniger mühevoll nachzumachen, weil da hat die Maria Montessori vorgesehen einen Bauernhof, aber nicht, weil es eine landwirtschaftliche Schule sein soll, sondern weil die Kinder dann dort lernen, zum Beispiel, wenn sie jetzt nicht den Händelstall ausmisten, dann leidet der Tier und man muss Regeln befolgen, nicht weil irgendeiner sie aufgestellt hat, sondern weil es sonst irgendwelche Konsequenzen gibt. Und dann muss noch dabei sein ein Beherbergungsbetrieb, also da geht es auch um wirtschaftliche Sachen, also weniger jetzt um irgendwelche Forschungsdinge, sondern um praktisches Arbeiten. Und jetzt finde ich es nicht, wo ich es aufgeschrieben habe. Jedenfalls, die Farm ist außerordentlich wichtig und der Beherbergungsbetrieb, dass man eben wirtschaftliche Grundlagen lernt. Und das ist natürlich in der Stadt besonders relativ schwer umzusetzen. Also in Wien funktioniert das beim Montessori-Verein Hütteldorf so, dass die einen Weingarten im Burgenland haben und dort halt immer hinfahren, wenn dort was zu tun ist. Und da gibt es auch vier verschiedene Modelle. Da muss man, wenn man sich dafür genauer interessiert, ist es leider nicht ganz so klar, weil da gibt es eigentlich nur in dieser Schule in Ohio die Möglichkeit, sich das anzuschauen und da Ausbildung zu machen. Und sonst gibt es auch noch sehr wenig Literatur. Also wer sich dafür interessiert, gibt es von der Deutschen Montessori-Gesellschaft drei Ausgaben der Zeitschrift, die sich damit befassen, aber ich habe die noch nicht angeschaut.
Schickst dann die Links.
Da schicke ich dann die Links, okay. Genau. Ich schaue, warte, jetzt habe ich es gefunden, jetzt schaue ich noch schnell, was da. Ach so, genau, und das ist als Internat da gedacht. Und da haben natürlich auch viele Eltern ein Problem damit, weil ja keiner sein Kind gern wegschickt. Puh, was habe ich denn da geschrieben? Tja. Ja, schreiben habe ich auch nicht vernünftig gelernt, deswegen.
Und du warst selbst auf einer Montessori-Schule, Martin? Oder
nein, ich war auf einer ganz normalen Schule. Okay. Also auf Gymnasium, Unterstufe und Oberstufe.
Und vielleicht die wichtigste Frage an dich. Du würdest, wenn du ein Kind hättest, es selber wieder auf einer Montessori-Schule tun?
Genau, also ich würd jetzt nicht sagen Montessori, ich würd mir anschauen, welche pädagogischen Konzepte mir am meisten zusagen. Und das geht schon in Richtung Montessori. Mhm. Vielleicht heißt die Schule dann nicht Montessori-Schule, aber die Konzepte, die mir gefallen, und das geht schon.
Also du stehst auch jetzt dazu als 20-Jähriger sozusagen?
Ja.
Okay.
Cool.
Ja, sollen wir jetzt noch kurz Bildungspolitik anschneiden?
Boah, aber so viel Bildung.
Ups. Okay. Mehr mal. Ja, weißt du, du musst jetzt da zeigen, wir was.
Danke fürs Mitmachen, ja genau.
Ja, das hat echt Spaß gemacht. Das ist interessant.
Cool. Ich werde dann für den Horst als Überraschung noch kurz was zum Thema Bildungspolitik sagen. Wo das immer passieren?
Achso, ja, okay. Ja.
Also es ist ja gar nicht nur technisch.
Ja, also das ist volles Spektrum.
Offen für alles.
Das sind die kosmischen Erzählungen hier.
Der kosmische Podcast.
Ciao. Der kosmische Podcast, genau.
Der kosmische Podcast.
Also das Problem von Montessori-Schulen oder von Schulen in freier Trägerschaft, wie es so schön heißt, ist, dass die vom Staat nur 1.000 Euro pro Kind und Schuljahr bekommen. Und deswegen muss man in solchen Schulen relativ viel Schulgeld bezahlen, obwohl das eigentlich jetzt gar nicht so luxuriös oder was ist, weil ja die Schule im Endeffekt viel weniger Geld hat als eine öffentliche Schule, weil was nur so ein normales Schulkind kostet sicher mehr als 1.000 Euro pro Kind und Jahr. Und das ist ein bisschen absurd, weil ja die ganzen katholischen Schulen zum Beispiel oder die kirchlichen Privatschulen allgemein, die kriegen viel mehr die kriegen viel mehr Geld, weil sie, keine Ahnung, wie das jetzt genau rechtlich ausschaut, aber da, ich habe vorhin im Internet kurz nachgeschaut, da werden so ungefähr 80% scheinbar der Lehrergehälter vom Staat bezahlt. Und das ist vermutlich deutlich mehr als. Und das Beste ist, dafür, dass sie diese 1000 Euro überhaupt kriegen, haben sie 25 Jahre kämpfen müssen. Also scheinbar seit 2003 oder was gibt es das?
Okay. Das ist der Einwurf zur Bildungspolitik.
Das ist schon. Genau, weil das ist eigentlich eine Frechheit, weil ja die, weil es ja nicht so ist, dass jedes Kind gleich behandelt wird. Hm. Weil Kinder in freien Schulen deutlich benachteiligt sind oder eigentlich Eltern, weil die halt mehr zahlen müssen und somit weniger Kinder die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen.
Hm. Ach, so, nicht da.
Auf mich warten.
Und dann
haben wir Podcasten weiter. Mach dir keine Sorgen.
Ach so, nein, aber jetzt hätte ich noch was zur Überleitung zum Rest vom Podcast. Ich habe noch einen Computer und Montessori.
Bitte schön, das wollte ich doch die ganze Zeit fragen.
Da kann ich jetzt noch was
erzählen. Stimmt das Vorteil, dass die Computer da in einem Käfig gesperrt werden und die Kinder werden davon ferngehalten, damit sie
nicht. Nein, das ist
ein sicher urcooles
und sind das die Waldorf-Typen? Also, ich kenne mich jetzt mit Waldorf nicht so wahnsinnig aus, aber das sind eher die Waldorf-Typen. Aber da darf man natürlich nicht so böse.
Lustig, wurscht, welche Rand- und Nerdgruppe man fragt, denn immer eine andere Nerdgruppe, die die vollen
Schmeißer sind. Nein, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Die Waldorf und Montessori, die arbeiten ganz gut zusammen, weil die Schullaufbahn soll ja dann einmal irgendwo mit einem Abschluss enden und da gibt es das sogenannte internationale Baccalaureat. Das ist quasi eine Universitätsreife, die international anerkannt ist und darauf arbeiten Waldorf und Montessori gemeinsam hin, dass sie mal mit diesem internationalen Baccalaureat abschließen. Mhm. So, aber Computer und Montessori. Bitte schön. Also von 0 bis 6 gibt es mal keinen Computer. Weil da zählt nämlich nur das Konkrete. Oh,
das muss deiner Tochter zu mir.
Das kann ich bestätigen. Alles, was mit Computer zu tun hat, bei meiner Tochter, die jetzt 1,5 Jahre alt ist, ist super mühsam, weil sie sich maßlos ärgert.
Kein Angry Birds.
Ja, genau, kein Angry Birds. Jetzt hat sie nämlich schon auserkunden, immer das Handy entsperrt gut, und jetzt kann ich nicht einmal mehr das geben. Also alles, was ein Bildschirm hat, das ist nicht sehr förderlich. Und so wie ich es letztes Mal schon erzählt mit dem Leser, der von dem Wirbel auf der Straße so ab in Bann gezogen wird, so aufhört zu lesen.
Ah ja, genau.
Und von 6 bis 12, da hat der Computer eine Rolle als geniales Schreibgerät. Und da hat die Maria Montessori selbst hat gesagt, dass in jeder Schulklasse eine Schreibmaschine stehen muss, weil sie das für äußerst wichtig befindet. Und die Vortragenden vom Seminar haben auch gemeint, dass sie heutzutage sicher ein Fan vom Computer wäre. Aber die Recherchearbeiten für die Forschung und so, da steht jedenfalls das Nachschlagen in richtigen Büchern im Vordergrund, damit man eben das mal lernt sozusagen und nicht gleich mit der Wikipedia losstartet. Das ist, dass man halt zuerst mal im Lexikon nachschaut, da gibt es in jeder Montessori-Klasse diverse Lexika, wo man halt allgemein was nachschauen kann und dann für weitere Details muss man vielleicht in der Schulbibliothek oder noch besser ein Going-Out machen in die nächste normale Bibliothek halt. Und was hier auf keinen Fall verwendet wird, sind Computerspiele. Und weil die Verknüpfung mit der Welt noch immer über das Dreidimensionale sozusagen passieren soll. So jetzt mehr oder weniger.
Das ist also die ja, 3D-Display, das geht.
Aber du kannst es sagen,
also nicht nerdkompatibel, diese Montessori da. So, Leute.
Das kommt auch noch. Die Brille. Habe ich heute im Webstandard erst eine Story gelesen, dass Google in ein Geheimlabor schon so eine Augmented Reality-Brille.
Ich glaube, der Hersteller ist irgendeiner, der alle möglichen Sportautensilien macht. Skibrille mit GPS eingebaut und
so. Schlechter Ansatz. Eigentlich sollte der Rahmen eher so wie die klassische Nerdbrille jetzt aussehen. So Spuckerrahmen so
und groß so. Und
Computer reinpasst. Das hat doch dann Angst, dass man ausschaut mit der so Brille wie ein Idiot. Das ist so wie mit diesen 3D-Brillen. Das Design muss das...
Dann ist mir jetzt noch eingefallen, es gibt eben diese Montessori-Materialien und da gibt es verschiedene Sätze mit Alphabetkärtchen drin. Und da hat die Maria Montessori eben schon einen Satz von Alphabetkärtchen sozusagen entwickelt, der so angeordnet ist wie eine Schreibmaschinentastatur, damit die Kinder über den schon ein Gefühl dafür kriegen, wo die Tasten dann sind. Also sogar Schreibmaschinen lernen kannst du Montessori.
Das Quertsystem
in Dvorak oder?
Ja. Die Montessori-Materialien sind angepasst für die Region, wo man sie halt einsetzt natürlich. Also das ist nicht so, dass es da den einen Standard gibt und das müssen alle lernen. Und ab 12 dann wird quasi der Computer mehr oder weniger im vollen Umfang genutzt, wobei das Nachschlagen in den Büchern nach wie vor im Vordergrund stehen soll.
Das klingt irgendwie witzig. Ja. Ich meine, das Witzige ist ja, dass nach dem Schema sind ja die Nicht-Montessori-Schulen, die typischen österreichischen Schulen, ja viel mehr Montessori als die Montessori, weil die schlagen prinzipiell in ja. die Bücher nach, weil die Lehrer zu blöd sind, das Internet zu beherrschen. Dass auch ihren Kindern nicht weitergeben können. War halt ein Artikel im Future Zone. Ah, okay. Wenn die Lehrer es nicht können und sie werden auch nicht danach ausgebildet, dann wird da mit den Kindern nichts tun. Mhm. Und die Kinder sind zum Teil viel weiter, weil sie am Smartphone in die Wikipedia schauen können oder Lehrer.
Naja,
ja, oder redet halt von der Bibliothek und so.
Das ist halt die Frage, wie vernünftig das ist. In der normalen Schule hast du das Problem, dass du zum Beispiel so ein Going-Out nicht machen kannst.
Ja, du hast normalerweise jetzt, das sollte in österreichischen Schulen jetzt schon Standard sein, der PC im Klassenzimmer. Mhm. Beziehungsweise
ja, die Frage, der zugangbare,
es wird immer unterschiedlich gehabt. Entweder es gibt dann einen EDV-Raum, den jede Klasse sozusagen benutzen darf, wie ein Lehrmittel, wie ein Geografie-Dings, Atlas, oder es gibt halt den Klassen-PC oder soll es geben. Ob es wirklich funktioniert, ist
dann ein Einzelnen, wenn eh jeder mit dem Handy dort sitzt oder mit dem Notebook.
Ja. Na, dass sie jetzt die Smartphones haben, ist neu, die
ja.
Das war
ja, bis jetzt. Da sind die Lehrer sicher überfordert. Mit dem Computer sind sie wieder sehr hinten nach.
Also ich unterrichte derzeit an einer Schule, wo es WLAN gibt jetzt. Also da gehen ältere Leute rein und ja, wir haben jetzt WLAN. Ne? Und dann, keiner hat jetzt eine Ahnung gehabt, was wir jetzt damit machen können. Oder wie das jetzt im Unterricht einpasst, da wird nach wie vor aus einem Buch vorgelesen und die Schüler schreiben mit dem Stift auf Papier nach und so. Ne? Und das ist noch nicht angekommen in den Köpfen.
Das WLAN rauscht im Hintergrund.
Nee, das WLAN, die Schüler haben schon sofort kopiert. Ja, super, dann können wir in Facebook in der Pause reingehen. Ne? Also ohne, dass wir zu einem Computer müssen. Bis jetzt haben sie zu einem TV sein müssen. Jetzt können sie
aber so Kaffeeautomat ins Facebook. Sachen wie Beamer und so gibt es das schon auf Schulen eigentlich?
Schon, ja.
Ich kann mich dann erinnern, Anfang HTL, wo sie dann noch mit dem Fernseher, mit diesem riesen Fernsehwagerl dann für den Film schauen, Fernsehwagerl reingeschoben
haben. Ja,
das stimmt. Das gab es noch zu meiner HTL-Zeit.
Ja. Eine hat mir sogar noch mit Video 2000, glaube ich, ein Gerät gab es da in der Schule.
Ja, war schade, lange nicht mit der Schule. Also sterben
das war damals
die,
schon
die Overhead-Folien aus, gell?
Ich hatte Vortragende auf der Uni, die haben Overhead-Folien gehabt.
Ja, stimmt. Der Schild hat gerne mit vor.
Ja.
Der hat so eine coole Brille gehabt, das fand ich total cool.
Ich hatte ihn noch.
Ja. Den Schild,
ja. Okay.
Aber ich habe mir gedacht, zum Thema Going-Outs, das müsste sich doch ein bisschen mehr integrieren lassen, auch in heutigen Schulen.
Stimmt eigentlich. Die
Schüler selbst.
Das habe ich mir nämlich vorhin auch gedacht.
Also nicht alleine ausgehen lassen, aber mitorganisieren lassen im Vorfeld und selber auch.
Ja, aber die Idee ist halt, dass wirklich in ganz kleinen Gruppen das gemacht wird.
Okay,
und das ist halt einfach was anderes. Ja. Und das Problem ist halt, du kannst nicht in einer normalen Schule, also würde mich das sehr wundern, wenn das Problem ist, funktionieren würde, dass der Lehrer jetzt zu vier Schülern sagt, geht's ins Naturhistorische Museum. Und sich dann vor allem Eltern finden, die sagen, hurra, ich bin der mit dem Fokafest daneben sitzt.
Vielleicht den abgeschwächt. Es geht insofern, das gibt's schon immer wieder Berichte über Leute, die das machen, wo dann das nicht alle Schüler sind vom selben Alter, sondern mit verschiedenen Altersstufen. Das heißt, ein 18-Jähriger kriegt dann die Verantwortung auf zwei 17-Jährige und vier 16-Jährige und 8 15-Jährige, also dass das dann so runtergestaffelt geht und es ist halt genau jeder immer für zwei oder kleiner, jüngere verantwortlich. Das hast du halt ein sehr hierarchisches System, da kannst du das schon machen, sowas.
Übrigens, das mit dieser Altersmischung ist auch ganz ein wichtiger Punkt, weil nämlich die Maria Montessori selbst sagt, wie wir es jetzt mindestens, keine Ahnung, ich glaube, es müssen mindestens 20 oder 25 Schüler, idealerweise aber eher 60, auf einen Lehrer kommen.
Also sie will keine zu kleinen
Klassen. Je mehr Pädagogen gibt, dann ist das sogar eher problematisch, weil dann die Kinder dazu neigen, zu dem zu rennen, statt dass sie sich selbst in Gruppen organisieren und
weiter
in
die sich nicht ausgehen.
Und das habe ich irrsinnig lustig gefunden, weil ich ein paar Tage vorher war für eins eine Radiosendung, also das ist auch fürs Kinderhaus schon so gedacht, nicht nur in der Schule, also im Kindergarten. Und gerade ein paar Tage vorher war eine Radiosendung, wie furchtbar das in den österreichischen Kindergärten ist, weil der Betreuungsschlüssel so schlecht ist. Und da in der Sendung ist aber kein Wort zum Thema Montessori verloren worden. Also in der Praxis schaut es jetzt so aus, dass ESO 20, also das ist halt das, was die Maria Montessori sich gedacht hat, die 60 Schüler pro Lehrperson. Aber jetzt schaut es so aus, dass es auch so 20 bis 25 Schüler pro Lehrer sind. Und wenn es mehr Schüler sind, gibt es einen zweiten Pädagogen oder einen Assistenten. Und das ist dann halt aber, also in dem Seminar haben gesagt, dass das dann schwierig wird, eben weil man dann sich untereinander absprechen muss, wer hat was welchem Schüler gesagt und so. Und dass das nicht unbedingt von Vorteil ist, wenn da mehrere Gleichberechtigte drin sind.
Oder?
Komplett anders.
Okay.
Johnny, hol uns raus aus der Bildung.
Ja.
Wohin? Du bist in, zurück ins Nerdtum.
Na, ich bin zufällig letzte Woche über eine Suchmaschine im Internet gestolpert, die nennt sich Shodan.
Ja.
Und anders als Suchmaschinen, die man kennt, wie Google oder Bing, indizieren die nicht Webseiten, sondern eher so für den Hacker brauchbar, indizieren die einfach, also die gehen einfach ins Netz raus und scannen Ports und lauschen, was also zurückkommt und scannen, also indizieren dann jeglichen Text, der da zurückgeliefert wird, sogenannte Banner. Okay. Zum Beispiel, wenn man sich an einen SSH-Port verbindet, wenn man einfach ein Telnet-Ding macht, dann kommt da das Ding, OpenSSH-Version sowieso und dann landet es in der Datenbank. Und man kann dann in dieser Suchmaschine global über IPv4-Adressen, sind ja endlich, kann man ja über einen gewissen Zeitraum durchscannen,
ja,
kann dann einfach den suchen.
Und das ist ein Google für Ports.
Für eigentlich,
dann kannst du irgendwelche ungeschützte Hardware damit aufspüren. Ja,
die Frage ist, ob das gut ist. Ich meine, das ist die weitergehende Frage, aber prinzipiell ist, als Angreifer bringt es mir jetzt nichts, wenn ich zum Beispiel, wenn jetzt jemand ein bestimmtes Ziel hat und jetzt dort einbrechen möchte, hilft ihm das nichts weiter. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß jetzt, die und die OpenSSH-Version und die Apache-Version hat den und den Bug oder diesen, und ich habe einen Exploit dafür, suche mir willkürlich irgendwo auf der Welt Ziele, die diesen Bug haben und die liefert das auf Anhieb listenweise raus.
So ein Google für Script-Kiddies vielleicht?
Ganz genau. Also ganz im Gegensatz zu den zielgerichteten Angriffen, wie es war mit Stuxnet und dergleichen, die haben da ganz gezielt sich voll eingehackt.
Opportunity.
Bitte das einfach halt so... große.
Und die gibt es
schon. Was schreibt diese Shodan Search Engine in Sachen Privacy oder so? Oder haben sie Logfiles oder haben sie irgendein Mission Statement? Irgendwie?
Ich weiß nicht genau, wie sie versuchen zu legen mit.
Also sind sie ihr brav? Ziel. Wirken sie brav?
Naja, es ist sehr wenig frei, man muss für fast alles zahlen. Also wenn du dich also einfach nur so hingehst, dann bekommst du
nur einen. Die beuten die Script-Kitties aus?
Nein, ich weiß nicht. Offizielles Mission-Statement ist so, weil du kannst dann damit deine eigene Infrastruktur scannen. Also wenn du jetzt ein großes Netz... Aber also, das so, geht viel anders einfacher, denke ich mal. Ja, dann lässt du einfach diverse Tools drüber laufen.
Eine App drüber laufen lassen.
Ja, ganz
genau. Die Leute auf die eigene IP.
Das Exploit kannst du Dinge
scannen.
Oh, das, und der eigene Netzwerkbereich ist so meistens begrenzt, den kannst du schnell in einem knappen Zeitpunkt scannen.
Naja, außer du bist eine Firma wie Google oder in der
Größe.
Ja, die müssten aber auch Leute haben, die fähig genug
sind. Andererseits hat es natürlich auch einen Vorteil, dass Nmap und so und mit den vielen Optionen, die du einstellen kannst, vielleicht vergisst du dann auch irgendwie oder hast einen blinden Fleck.
Genau, du kannst
lass diese Maschine drüber so machen. Bei Metasploit hast du sehr viele Exploits, alles drin.
Genau.
Also da kannst du es drüber jagen lassen, automatisiert über deine ganze Infrastruktur und das sagt dir sofort, wo er sich über welchen Port jetzt reingehackt hat.
Okay, also da ist geil, so wird man das nicht abdecken. Aber vielleicht die eigene... Ja.
Also es ist schon interessant und ich habe es dann abprobiert, für unsere Server und so weiter, taucht da irgendwas auf und so weiter, war dann eh nichts. Aber
ja, und du hast da was gezahlt?
Nein, man kann sich dann gerade... Also wenn man sich einfach zu auf der Webseite bekommt, man nur die erste Ergebnisseite. Man kann da nicht auf Seite 2 weiterklicken.
Okay.
Und du kannst nicht, es gibt so Suchkriterien, zum Beispiel du kannst nach Ländern suchen oder nach geografischen Koordinaten und im Umkreis von 200 Kilometern.
Das ist aber schon spannend.
Das sind so ganz, ganz...
Und das geht alles nicht mit der Gratis, oder?
Und das geht alles nicht mit der Gratis, aber du kannst einen Account anlegen, da musst du dich mal einloggen, da kannst du schon mehr, da hast du mehrere Suchergebnisse. Und kannst zum Beispiel nach Ländern filtern und gewisse Dinge, aber immer noch gewisse Dienste, zum Beispiel, ich glaube, Telnet und SSH-Ports sind immer noch ausgenommen. So man weiß es nicht genau, muss man nachschauen. Und wenn du dann einen Account zahlst, dann gibt es sogar eine API mit Python, Ruby
und kannst du einen eigenen Client.
Und dann kannst du wirklich dann verwundbare Systeme suchen, dann gleich checken, ob sie wirklich da sind, ob der Exploit wirklich funktioniert und dann also eigentlich.
Da ist es schon mehr Möglichkeit gegeben, also Gefahrenpotenzial für andere. Ja,
das kann man dann wieder mit Metasploit kombinieren.
Und das, ich habe dann nämlich zufällig gestern auf Heise, da war ja ein Artikel über Webcams, die trotz, selbst wenn man den Login aktiviert, also nur mit Authentifizierung, gibt es eine Uhr, dass man trotzdem auch ohne Login den Stream sehen kann. Und da war gleich ein Link in Heise-Artikel, weil sie dürfen jetzt verlinken.
Ja.
War ein Link auf jemanden, der für Shodan in Python so ein Skript geschrieben hat, der gleich über Shodan die Ergebnisse sucht, schaut, welche Kameras sind da verwundbar, haben genau die Firmware und
schaut da an, was da für ein Ding ist.
Blick in die Welt.
Und was ist dein, wie soll ich sagen, deine Meinung dazu? Glaubst du, das wird lange online bleiben oder werden da die...
Ich war irgendwie... Andererseits,
das Zentrum des Bösen entlarvt werden und bekämpft? Oder?
Ich war mich kurz gefragt, betreibt das vielleicht das CIA?
Kommt, Leute!
Der größte Harry Potter.
Stimmt, und ja. Sobald ein Angriff ist, dann wer hat dann nach dem gesucht? Andererseits, ich meine, dann ein bisschen, was auch so interessant ist, auf der Seite selbst, wenn man sich einloggt, gibt es so die Top-Queries der letzten Woche, die kann man dann upvoten. Und zum Beispiel, also selbst wenn du selber nicht weißt, wie du jetzt nach welchen Dingen du suchen musst, such einfach die Top 5 durch. Zum Beispiel alle Snom-IP-Telefone ohne Login oder alle Home-Automation-Systeme von, keine Ahnung, welchem Hersteller, und du bist plötzlich in einer Haussteuerung-Webseite und kannst dort die Rollläden hochfahren oder so.
Und das ja, Ganze Smart also Homes mit
nach Ländern sortiert, fertig. Also irgendwie ist es schon bedenklich,
dass es so weit ist.
Ja, weil, genau. Wenn nämlich die Leute, die es betrifft, eigentlich nichts davon erfahren. Also ich bin dafür, wenn Information öffentlich ist, wenn die Leute dann die Chance haben, irgendwas zu fixen oder was zu lernen.
Dass das dann noch weiter transportiert wird. Aber das ist irgendwie
so hinter der, wenn mein System betroffen ist und ich weiß noch nicht mal was davon und steht dort in einer Suchmaschine in der Liste, ist auch nicht so irgendwie ganz.
Das heißt, die werden wahrscheinlich sehr bald einen Service verkaufen, dass du als normaler kleiner Webpage-Betreiber von denen so einen monatlich
Bericht.
Du bist informiert.
Du bist jetzt dein Exploit, der auf mit deiner Seite funktioniert, ist gerade im Steigen.
Sie sind offen wie ein Scheunentor. Genau.
Letzte Woche waren 200 Leute auf deiner.
Genau. Ja. Sehr viele Leute aus China interessieren sich für den Exploit, der derzeit so bei dir funktioniert.
Deine Schlafung im Webcam ist gerade ein hoher
Traffic. Genau, ein hoher Traffic. So insofern könnte das eigentlich die Security-Situation sogar verbessern, ne? Dass mehr Aufmerksamkeit.
Eigentlich schon, aber ohne die Benachrichtigung wieder nicht. Ja, es ist,
ich habe es jetzt auch durch heiße Artikel jetzt zufällig so 2 entdeckt und so und war dann irgendwie.
Schwierig, weil man ja auch die Hemmschwelle dann nimmt. Ich meine, so Nmap bedienen und Kommandozeile runtersteigen und so, gehört schon ein bisschen auseinandersetzen mit dazu. Wenn das jetzt so Google-mäßig, RP und aha, wird aber das ausgespuckt.
Man sucht mit Google, wenn es jetzt nur um Web-Interfaces geht, das konnte man ja auch schon mit Google, wenn man zum Beispiel weiß, wie jetzt die, das? Wenn du zum Beispiel weißt, wie bei dir an der Webcam die Login-Seite hat genau den Titel und die schauen ja bei jedem Device gleich aus,
die Embedded Web Server. Die was zurückliefert,
Wenn du jetzt ganz, also sehr konkrete Suchanfragen formulierst, konntest du ja nach diesen Dingen auch schon suchen. Ja. Da gab es ja diese, unter Anführungszeichen, Google-Hacks, die, also von Johnny iHackStuff, also nicht von.
Ja.
Ich glaube, das war so iHackStuff.com oder so ähnlich. Der wurde damals bekannt durch diese, ich glaube, darüber geblockt und der hat dann so Google-Hacks veröffentlicht. Mhm. Das war im Sinne, also im Prinzip eigentlich nur so Google-Suchanfragen nach konkreten Dingen, die halt so kannst du auch offene Webcams oder ähnliche Dinge, halt so Devices.
Okay, es ging eigentlich aber schon früher, aber das ist halt jetzt schon drauf zugeschneidert.
Fazit, das ist einfach böse, wie einfach das geht, also wirklich, es macht fast Angst. Du hast auf Platz 2 zum Beispiel offene Cisco-Devices und du bist auf hunderten Cisco-Routern, Switches, machst nur Klicken auf keine Ahnung was und machst Dinge kaputt. Und halt in Heise war es ja auch, da ging es ja, die haben dann angesprochen das Thema, die, also nicht nur Netzwerk-Hardware und so Dinge, sondern SCADA-Systeme, die Industriesteuerungen, und in Ohio zum Beispiel wurde in einem Wasserwerk eine Pumpe beschädigt, die offen im Netz stand.
Stuxnet!
Die haben sie halt gezielt reinhacken müssen, ganz genau und hoch sophisticated Exploits geschrieben und sicherlich ausgenutzt. Und das ist so, dass der Werkzeug, wenn jemand weiß, nach was ich suchen muss, um jetzt zum Beispiel Industriesteueranlagen zu finden, die halt blöderweise ungeschützt im Netz stehen, dann sind das nur mal einen Klick entfernt.
Was ja auch unglaublich ist.
Du kannst auch irgendwo was beschädigen, kaputt machen oder sogar im schlimmsten Fall Services beschädigen, die Menschen den beeinträchtigen. Also.
Ja, ein Thema mit vielen Seiten.
Also du bist fasziniert und es gruselt dich ein bisschen.
Ja, so in die Richtung. So, das und ich hatte da Angst,
wenn du den Internetserlebnis
Suchergebnisse gesehen, da traust du ja gar nicht hinkicken, weil du denkst, oh mein Gott, wer weiß, was da wirklich jetzt.
Mache ich mich strafbar, wenn ich das anschaue? Ja, das war eine spannende Frage.
Ja, eben.
Man macht aber beim Klick auf der Set, macht man sich strafbar. Man braucht wahrscheinlich nur wenige Klicks, um irgendwann strafbarbereich zu kommen.
Was macht der Research? Da fällt mir noch ein Punkt dazu ein, und zwar zum Thema Strafe machen. Gerade so die Embedded Devices hinterlassen ja. Also locken viel weniger mit, wenn ich zum Beispiel auf einen Server einbreche oder so weiter. Oder wenn jemand Sicherheitslücken ausnutzt, der hinterlässt Spuren auf dem System, gibt es vielleicht ein verteiltes Syslog, was man nicht einfach so wieder rückgängig machen kann, die Spuren. Aber wenn du so ein Web-Device, also ein Embedded-Device oder ein Webcam irgendwo reinkommst, die kein Syslog haben oder sonstiges Lock haben, dann bist du auch schon im Netz und hast unter Umständen zum Beispiel eine Konsole, wo du dann Dinge von dort aus weitermachen kannst. Dass quasi als Netzwerkadministrator denkst du oft nicht, dass die Webcam zum Beispiel jetzt der Feind in deinem Netz ist, wo jetzt der Einbrecher dann weitergeht und von dort aus weiter, weil es oft Linux-basierte Devices sind und sobald jemand schafft, zum Beispiel ein SSH-Server zu aktivieren, kann er schon von dort aus weiterhoppen. Und
ja. Da lese ich gerade zurzeit einen spannenden Roman zu dem Thema von Daniel Suarez. Das war früher mal Systemadministrator. Demon. Und ist ein amerikanischer Dämon, genau.
Ja, den habe ich schon gelesen.
Ja?
Ich habe den nachgelesen. Ja, war nicht schlecht. Er wurde dann in der zweiten Hälfte. Hat sich okay. Ein bisschen geändert.
Okay, das war nicht spoilern. Ich habe die erste
nicht, Seite. Man ging, ja, er ist nicht so schlecht.
Ja, ich habe mir den ersten gelesen und das so bei mir schreibt und so, also weil oft bei so Romanen und so ist dann halt die technische Seite so ein bisschen lieblos behandelt und da merkt man so, okay, da ist ein bisschen Pfiff dahinter.
So ja, also im ganzen Buch kommt es mir so vor, das kann funktionieren, so wie es darstellt. Ja. Das würde mit der Technik heutzutage auch schon funktionieren.
Ja, cool, dass das hält, dieser Aspekt.
Okay, ich habe noch ein eigen. Also, ich war am Bitcoin-Stammtisch. Ich werde mich ganz kurz fassen. Habe die diversen Andreas dort getroffen. Das war im MetaLab in der Bibliothek.
Habe ich schon bekommen
heute. Und ich bin jetzt wieder stolzer Besitzer eines Bitcoins. Hat mich 4 Euro gekostet. Gleich dort gedealt. Und ganz cool, ich habe mir auf mein Android-Handy eine Bitcoin-App installiert. Und mit der kann man dann von Handy zu Handy die Bitcoins hin und her schießen.
Und wie funktioniert das? Also von Handy zu Handy? Oder
die macht einen QR-Code, den scannst du dann mit dem anderen Handy, aber es würde auch dieses NFC-Dings gehen.
Ah, okay.
Aber wir haben es nur mit dem Scannen ausprobiert.
Es waren viele Leute dort, oder?
Es waren 10 Leute dort, ja.
Das ist schon massiv.
Und habe halt wieder so ein bisschen Tratsch erfahren und war ganz nett.
Wie lang hat das gedauert? Wie lang war das
Treffen? Ich bin dann irgendwann gegangen nach ein oder zwei Stunden. Also es hat sich dann so, es war keine große Struktur drin. Am Anfang waren es ein paar Neulinge, die haben dann daran gefragt, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Bitcoin und dem normalen Währungssystem? Und zwar, die haben da irgendwie so sozialromantische Vorstellungen gehabt, dass das jetzt irgendein unkapitalistisches System ist, halt ohne Zinsen und ohne Ausbeutung und mit progressiver Mehrwertsteuer. Das ist halt nicht.
Sich wirklich informieren.
Also, ja, ja, genau. Und dann haben halt die gesagt, na, das ist es nicht, und die sich mehr auskannt haben. Und einer hat mir dann gezeigt, also dann haben wir so philosophiert, fürs MetaLab wäre doch cool so eine Art Tablet anstatt einer Preistafel beim Bier. Und wo du jetzt sagst, okay, ich mag jetzt mein Bier mit Bitcoin zahlen. Und das hat dir dann über den WLAN den aktuellen Kurs ausrechnet von Mt. Gox und dann einen Preis macht.
Ne? Okay.
Und während ich das noch so rede, zeigt man das an, ja, das habe ich schon gemacht.
Sehr cool, ja.
Und war noch nicht ganz fertig, also jetzt programmiert er gerade weiter, dass du dann wie in einem Restaurant mehrere Sachen kannst. Also sagst, ich kaufe ein Packerl Erdnüsse, 35 Cent also, und ein Bier und ein Cola und bitte die Summe und die Summe jetzt bitte als Bitcoin umrechnen nach dem aktuellen Kurs und dann hältst dein Handy an das Ding oder scannst den QR-Code von dieser Preistafel und überweist die
Bitcoins. Was ja total spannend ist, wenn du das einmal abgebildet hast, irgendwie so für diese Kauftransaktion sind die Anwendungsmöglichkeiten fast endlos eigentlich. Weil das ist cool. Da, wo Bitcoin einfach jetzt noch stärker, glaube ich, stärker werden muss, das einfach benutzbarer zu machen, insofern, dass du die
genau. Aber da kommt halt gerade durch diese portablen Handys, wo du jetzt auch dein portables Bitcoin-Vermögen drauf hast, also das wird
das auch mit viel Eigenverantwortung daherkommt, natürlich.
Ja, also wenn das Handy gestohlen wird, sind auch die Bitcoins, die am Handy waren, weg. Gibt es wieder andere Apps, die das wieder mit einem Server sünden?
Die wir dann wissen, dass es damit umgeht.
Ja, genau, das ist ein Vermögen, mit sich rumschleppen.
Ach so, ist nur ein altes Vorgenerations-Handy und schmeißt weg. Da haben wir 1000 Tupfer.
Dann, der eine Andreas war in Prag von einer Bitcoin-Konferenz, da hat er eben gesagt, da haben sich dann die ganzen Entwickler getroffen und die Bitcoin-Leute, und er hat aber gemeint, dort war sehr viel WLAN-Ausfall, das ist dann relativ wenig vorgezeigt werden. Aber es tut sich was und der Kurs ist jetzt eben wieder circa bei 4 Euro, er war schon mal wesentlich höher,
okay.
Aber trotzdem ist er jetzt mehr als bei 0, wo er angefangen hat. Mhm. Also es steigt schon langsam und ich habe gefragt, ja, wie hat das überhaupt sein können, dass der Kurs so arg gestiegen ist und dann wieder so arg gefallen.
Ja.
Und da hat mir der Eder Andreas gesagt, ja, das ist
einer der Andreas,
weil es keine Trader gegeben hat, die Short gesellt haben. Also die sozusagen auf einen Kursanstieg Ich kenne mich da zu wenig aus in diesem Trading-Jargon.
Es gibt wahrscheinlich das Problem, dass...
Weil du keine Schulden machen kannst mit Bitcoins, also keine Kontos. Du kannst nicht sagen, sozusagen, ich verkaufe dir, ich schließe eine Wette ab auf einen steigenden Kurs und schließe jetzt einen Vertrag an, dass ich da morgen so und so viel Bitcoins verkaufe oder abkaufe. Ne? Das, was beim normalen Trading ständig passiert, wo du wettest auf diesen Kurs. Und dass das nicht gegeben hat, wurde zu wenig getradet und dadurch hat es überhaupt so eine enorme Kursschwankung gegeben. Hätte sozusagen einen funktionierenderen Markt mit Spekulanten, mit Tradern gegeben, wäre diese Kurve nie so steil raufgegangen, sondern wäre abgeflachter gewesen. Also ich sage das jetzt so weiter, wie ich es gehört habe.
Okay.
Und jetzt gibt es halt die ersten Systeme, wo da auch so getradet wird.
Ja, also aktiv ist das Ding auf alle Fälle. Also es gibt jetzt auch mehr schon Clients für Android zumindest. Weil es gab schon seit längerer Zeit einen, der komplett auch die Rechenarbeit auf dem Handy macht, was natürlich sehr...
Das ist aber unnötig, oder?
Batterie,
ja, geht ja, saugt ein bisschen.
Und jetzt gibt es aber ja anscheinend einen Client, der die Rechenleistung dann auch auf einem... Ja, genau, die Bitcoin-Wallet. So. Und es gibt jetzt einen Client, Wallet, der die Rechenbauer dann auch auslagert
auf den Server. Aber du brauchst
meinen kann er nicht.
Für eine reine Wallet brauchst du keine Rechenleistung,
genau,
oder?
Genau, ja. Das ist meinen, wofür ist der Rechenleistung?
Na doch, du brauchst für die Bestätigung
okay, aber das ist
vor allem so der Chain.
Genau, da brauchst du irgendwie nur die Chain ausfüllen, da brauchst du
nicht. Das macht der am Handy und das kann man aber auch am Server auslagen. Da gibt es anscheinend jetzt einen Client, habe ich gehört, der das
schon. Genau, ja, den hat mir der eine gesagt. Bei dem ist auch das Problem, wenn du dann jetzt mit deinem Handy keine Netzverbindung hast, hast du auch keine Bitcoins, weil es ein bisschen unangenehm ist. Und mit dem, der sozusagen, wo die Bitcoins da sind, habe ich immer Bitcoins, auch wenn ich kein Netz hätte.
Mhm. Aber wenn du das Handy verlierst, sind die Bitcoins dafür
weg. Das ist der Nachteil, ja. Mhm. Das ist der Nachteil. Aber, und da steht auch extra drin im Programm, man soll nicht alle Bitcoins am Handy haben, sondern man soll irgendwo einen sicheren Account mit dem Computer haben und so wie man ein Bankkonto hat und ein Geldbörsel, soll man dann halt die hin und her transferieren, die Bitcoins. Hm. Ja, aber ich war ganz stolz halt, dass ich jetzt da echte Euro gegen Bitcoins getauscht habe. Und noch was Schönes haben sie gezeigt, ich habe auch Fotos gemacht davon, so Bitcoin-Münzen. Da hat jede Münze eine eigene Seriennummer. Und anhand dieser Seriennummer kannst du damit eine Transaktion wieder machen. Also die hat sozusagen ihren Unique-Transaktionscode eingestempelt, die Münze. Es schaut so aus wie so schön funkelnde Chips halt. Mhm. Also so, wie es das heißt, für Casino
oder das war lustig.
Lebensmittel.
Wie funktioniert denn das nachher?
Ich nehme an, also du könntest sozusagen jetzt einem digitalen Neandertaler so einen Bitcoin Münze geben und sagen, so, du hast jetzt einen Bitcoin und ihr könnt dann wieder irgendwo anders hingehen, wo Bitcoins akzeptiert werden.
Aber was passiert denn nachher, wenn du
den, und das funktioniert.
Wenn du den Bitcoin jetzt quasi so eine digitale Wallet einspeisen willst, kannst du die Münze, nachdem das erfolgt ist, wegschmeißen sozusagen.
Habe ich nicht genau durchschaut, wie das dann funktioniert. Ich nehme an, die Münze hat irgendwo ein virtuelles Äquivalent. Ne?
Aber wer greift denn das auf das? Wie immer.
Das ist ja irrsinnig kompliziert. Also die Münze allein bringt da nichts. Die Münze ist nur ein Ausdruck. Also du könntest ja auch an Bitcoin auf Papier ausdrucken, diese Nummer, und dann könnte man das Papier handeln. Und
bitte, Papiergeld da schon erfunden.
es geht dahin.
Warte, wir müssen da jetzt nur noch die nächste Abstraktionsebene schaffen, weil Bitcoins sind ja quasi das Gold. Wir müssen jetzt da irgendeine künstliche Währung, die quasi zuerst auf dem Gold basiert, und dann müssen wir eh schon wissen, wie es in den Videos immer gezeigt wird, das gehört uns dann noch ein bisschen weiter und irgendwann haben wir alles nochmal erfunden.
Fiat Money, wo das durch Bitcoins gedeckt
ist. Die ganze Kette, die ganzen Vorhaben. Da gibt es ja diese YouTube-Filme, Gib mir die Welt plus 5%. Kennst du die?
Nein. Ja,
was ist die? Das ist so eine 8-teilige Serie, wo quasi die Entstehung der Geldwirtschaft erklärt wird, total super.
Das ist so ein YouTube-Video, was so
auf einfachen Ding gehabt. Genau, aber das geht ganz einfach los mit Gold eben und am Ende ist quasi das, was wir jetzt dann haben.
Wie wird das Finanzkrise? Und tust du die Links dann
ins Video? Das tue ich dann rein, ja.
Super, super.
Das trage ich selber noch ein.
Es ist schon ein bisschen spät, wir haben noch ur viele Nerd-Themen, die wir nur vorgelesen haben vom
Inhaltsverzeichnis. Ja, richtig.
Ich hätte gern zwei schöne Lebenssachen erzählen, weil ich es beide selber gemacht habe. Ich war wirklich im Kino. Ich habe mir Empire Me angeschaut und ich habe eine Rezension geschrieben von dem Buch von Michel Raymond. Das Incommunicado, was ich extrem empfehlen kann. Aber wenn ihr Themen habt, redet vorher drüber.
Ich habe meins, ist auch ein schöner Leben-Thema. Also ich kann mich da...
Schließt du dich mit mir an? Haben wir vielleicht Nerd-Geflüster?
Na, jetzt sollen wir noch erwähnen, vielleicht das Blackberry of Cute jetzt ganz kurz. Und dann ist es schon wieder vorbei.
Cute coming back.
Ja? Okay, alles, was wir im Inhaltsverzeichnis nur vorgelesen haben, ist, steht so in Google Plus und auch in der Biertaucher Homepage. Also man kann es dort genauer nachlesen. Das sind hauptsächlich Links zu, zu Meldungen, die wir irgendwo aufgeschnappt haben.
Mhm. Florian, hast du irgendwas? Aber unsere Hörer sind so super informiert, dass die das sicher alle schon wissen.
Schieß los mit einem Kinobesucher vielleicht mal. Ha?
Ja, okay. Also ich muss dazu sagen, das ist ein bisschen gefärbt, weil ich den Paul Poet, mit dem habe ich mal eine Interrail-Reise gemacht, wenn wir beide sehr jung waren. Also das hat mich jetzt ein bisschen interessiert. Okay. Wie schauen wirklich seine Filme aus, weil damals, wie er also so 17 war, das hat immer über Filme geredet und so. Und dann haben
das ist ein österreichischer Film, das wusste ich nicht.
Ja, also er hat österreichische Staatsbürgerschaft. Mhm. Und jetzt, was war sozusagen der erste Film von ihm, den ich jetzt wirklich gesehen habe? Und es ist halt so, also er hat die Frage aufgeworfen, wie ist das, wenn jemand sozusagen sagt, ich bin mein eigener Staat oder der Staat bin ich? Ihr kennt vielleicht diese Republik Kugelmuggel im Prater.
Ja,
ja, also so gibt's, das ist halt nicht nur auf Wien beschränkt, dieses Phänomen, sondern anscheinend hat das jedes Land oder jede Stadt hat irgendwelche Typen, die sagen, sie gründen jetzt ihre eigene Republik. Und er hat dann exemplarisch 4 oder so da halt länger gefilmt. Und das erste war die Republik Sealand, das kennt man vielleicht,
wenn
versuchen sich so als Datenzentrum zu machen. Sie sind da an Nordsee, an der Küste von England, so eine ehemalige Flak-Station von den Engländern, die sie im Krieg gebaut haben und die jetzt in internationalem Gewässer liegt und seit den 60er Jahren, glaube ich, besetzt ist von einer Familie, die dort haust.
Genau.
Und dann sind sie halt mit dem Schiff gut dahin gefahren und haben den interviewt und ein bisschen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von irgendwelchen Interviews aus den 60ern eingeblendet. Und okay, du hast jetzt halt so halt gesehen, wie der ist, aber ich habe jetzt keine Informationen rausgenommen, die ich jetzt nicht aus Wikipedia hätte kriegen können oder die ich nicht auch schon irgendwie gewusst habe. Also das Neue war eigentlich, dass ich jetzt visuell gesehen habe, wie das wirklich da ausschaut und wie das in diesen, das sind so Betonsäulen, die oben mit einer Brücke verbunden sind. Auf der Brücke ist ein kleines Containerhaus und man kann in diese Betonsäulen unten reingehen und dann hörst du halt das Meer rauschen und bist da drinnen und um dich herum ist die Nordsee. Es war halt mehr so eine visuelle Erfahrung und künstlerische. Das andere war eine extrem seltsame Esoterik-Kommune in Italien, wo es halt alle so herumhüpfen und beten und vom kosmischen Fluss reden und so und sich da halt religiös verwirklichen und super, super esoterisch und so. Und eins war so irgendein King.
Nicht der Vatikan, oder?
Nein!
Aber warte, das wird eigentlich passen.
Die haben das ja auch, ne? Nein, aber die haben sozusagen halt ihre Freiheit in ihrem religiösen Sinn und dann haben sie die Urkapelle gebaut und alles so mit den sehr plastischen, wie soll ich sagen, Darstellungen. Also Do-it-yourself-Religion, also das hat sehr nach Sekte auch ausgeschaut. Mhm. Und eins war in Australien so irgendein recht alter Mann, der da sein Königreich aufgebaut hat, mitten im Outback, wo halt nichts los ist sonst.
Hat er nicht seine Farm irgendwie erklärt in Australien?
Ja, also es war so
immer. Weil er die Steuer nicht so zahlen wollte.
Ja, es war also ein alter, schrulliger Mann und dann, ich glaube, sein Businessmodell ist, dass er irgendwelche Touristen zu Botschaftern ernennt oder so und die kriegen dann halt einen Stempel in Reisepass und haben einen Shop, wo Souvenirs kaufen und werden dann halt zum Botschafter in so und so ernannt und sind total down sich drauf. Und ja, und dann hat er halt urlang gefilmt, so eine Känguru-Leiche, wo halt im Kadaver die Ameisen herumkrabbeln und irgendein Autofriedhof, wo halt irgendwie einen alten Lastwagen auf der Farm rosten und drunter ist so ein Schaf, das halt schon sehr zerfallen ist. Mhm. Und das habe ich auch nicht gewusst. Ja, was wollte er jetzt damit aussagen? Also, meine Vermutung ist, es war einfach ein geiles Bild. Und das
künstlerisch
war das
visuell.
Ja, kann sagen, es war auf künstlerisch angekocht.
Ja.
Und dann war das so grauslich, das war so eine Kommune in Ostdeutschland, fängt so ganz nett an, ja, das ist ein Sexualseminar sozusagen, wo so die Männer mit den Frauen reden und ihre Sexualität offen leben wollen und er ganz nett interviewt eine junge Frau, die hat dann gesagt, ja, sie war verheiratet und da war sie so fad und sie war so unterdrückt und sie kann doch nicht so leben und deshalb ist sie jetzt hier endlich total frei und die Leute schmusen halt miteinander rum und verziehen und denkst dann, ja, eigentlich eh romantisch und dann wirklich so der Schlag in die Magengrube, dann siehst du, wie die alle nackert in so einen Keller runtergehen, also das Ganze ist ein ehemaliges DDR- Gelände, ja, wo sie Stasi-Leute ausgebildet haben. Und dann,
ja, ja, aber witzig, insofern ist noch schöner.
Witzig, ja, weil es ist eine Geschichte, da haben so Stasi-Romeos ausgebildet, also Geheimagenten, die extra darauf dressiert wurden, irgendwelche Sekretärinnen zu bezirzen. Die
Lizenz zu lieben.
Ja, Lizenz, also wirklich so, hat es echt gegeben. Und auf jeden Fall in dem Gelände gehen da diese ganzen Nacker da irgendeine Stufe hinunter und war so ein Untertitel eingeblendet, Happening, Öl oder so. Ne? Und denkst du, wow, grauslich, lauter alte, nackte Leute halt, gehen da so, also es waren gemischt alte und junge, ne? Und dann legen sie sich alle in so eine Art riesiges Swimmingpool und so ein paar Typen in so einer Art hohe Priesterrolle fangen dann an, so glitschiges Öl über die rüber zu gießen und das Ganze ist dann so rot beleuchtet und dann tun sie sich da halt gegenseitig streicheln und das Öl umeinander schmieren. Also du siehst dann Haufen nackerte Leute. Und es war nicht so toll. Also wenn es alle jung und schön gewesen wäre, aber es war so, wenn es jetzt irgendwo, ja, grauslich. Und da war halt sozusagen, dass manche suchen halt so die Freiheit in ihrem Körper oder in der Liebe. Also die brauchen jetzt nicht einen Staat, sondern die brauchen eine andere Gesellschaftsform, die sonst nicht das akzeptiert wäre.
Okay, ja.
Und das war das. Und das Letzte war relativ lustig eigentlich. Das waren so, ich glaube, Amerikaner, und die bauen so Punks, die bauen so Flöße, recht kunstwerkmäßig, und fahren mit den Flößen dann, also die haben schon Außenbordmotor und so, und da sind sie gefahren von Slowenien nach Venedig, die Adria entlang. Mhm. Und die Flöße schauen halt relativ wild aus, da sind so die Urskulpturen drauf und die Typen sind da halt drauf und so, und dann streiten sie mit dem Hafenmeister herum, der hat halt Bedenken, ob die wirklich seetüchtig sind und so, und siehst halt, wie sie sich dann auch innen streiten da und so, und ich glaube, diese Flöße bauen sie jedes Mal vor Ort neu zusammen, also sie haben halt extrem so ausgeschaut wie eine Mischung aus Schrotthaufen und Kinderspielplatz und
schwimmend,
ja, und sind halt dann am Schluss durch
schön,
Venedig gefahren.
Schön gefährlich.
Und dazwischen, zwischen diesen einzelnen Szenen waren halt immer wieder so eine Landkarte und der Regisseur hat dann was dazu geredet, aber auch das hat man irgendwie jetzt nicht viel Aussage gehabt für mich. Also ich hätte mir irgendwie eine schöne BBC-Serie gewünscht, so sechsteilig beim Fernsehen. Ja, wo das halt, ja, aufbereitet wie bei Wikipedia, aber das war es auch nicht. Tradition. Und das hat auch nicht vorgehabt, muss man sagen. Er wollte einen künstlerischen Film machen, halt Einblicke zum Nachdenken anregen. Und ich denke, das ist ihm gelungen.
Ist ja auch in Ordnung, kann man ja haben.
Und man kann sich ja dann nachher selber informieren, wann ihm das mehr interessiert.
Mhm. Okay. Ja, ich quetsche mich rein, jetzt noch so ein bisschen am Ende. Ich werde euch nicht lange quälen, aber es gibt einen neuen Podcast aus Österreich, und eine alte Regel hat sich bewährt, einer unserer Gäste ist selber zum Podcaster geworden.
Ah, der
Energiespar-Peter. Richtig, ja, richtig, genau.
Haustechnik-Podcast,
genau, ja. Haben wir ja ganz viel Feedback bekommen, war sehr erfolgreich, und daraufhin hat er schon angekündigt, er bastelt daran, einen Podcast zu machen.
Ist der jetzt live, der Podcast?
Oder? Der ist ja, live und online.
Gibt's. Und habt ihr das schon gehört, oder?
Auf podcast.smart-home.
Ja, okay.
Den, glaube ich,
ja. Ja, also ich habe es
schon gehört. Genau. Und bitte.
Ja, also noch relativ kurz, so um die 20 Minuten.
Ja, was aber, ja, wenn man ein Podcast-Hörer ist, wirklich auch eine.
Oh, ja, es ist, mehr, es ist so eine Einführungsfolge. Also es ist nicht. Es ist also noch nicht
quasi
so
die Folge halt. Nulls.
Ja, also er und seine Frau erklären einmal, wie es bei ihnen ausschaut mit dem Smart Home, wie sie es gebaut haben, wie ein Tagesablauf so typisch ist, dass das alles mehr versteckt abläuft. Und wo das Smart Home sie unterstützen kann, ohne aufdringlich zu werden. Also es ist recht interessant zum Anhören.
Ja, er hat noch einiges in der Pipeline, das werde ich natürlich nicht verraten. Aber
okay. Es macht schon Lust,
nicht spoilern. Ich meine, das Thema ist einfach super spannend. Du kannst ja überall ansetzen, vom Energiesparen an sich, zu den ganzen kleinen Gadgets, die man sich einbaut. Hat auch kurz angerissen die Problematik mit seinem Pelletsofen. Das habe ich jetzt schon einige Freunde, die sich darauf nämlich auch eine Problematik aufgerissen haben, wie man das besser lösen könnte. Und er hat soweit ich das mitbekommen habe, ein sehr gutes Setup irgendwie so soundtechnisch mit Pult und allem, und ich bin da echt gespannt und ich freue mich über, dass der Peter da Podcast macht und dass das Thema berackert wird. Und
also cool, wir werden ich regelmäßig mein, hören und berichten.
Yes. Genau.
Okay, ich würde noch gerne über den Inkommunikator reden. Okay. Halten Sie das noch aus?
Ja.
Das habe ich sehr interessant gefunden.
Du hast ihn gesehen,
oder? Das, also nicht gelesen, also den ist auch ein Titel, ziemlich durchgerauscht.
Angekündigt hat.
Genau. Ja. Martin, du liest ja regelmäßig Michel Reimann, oder? Seinen Blog.
Ja, aber nur den Blog, nicht den Roman.
Ja, nein, wie gesagt, im Blog hat er mehrmals schon geredet, dass er da so einen Roman hat und keinen Verleger findet und über Internet und ganz toll und Urheberrecht. Und dann hat er plötzlich ein Blogposting gemacht, ja, er ist jetzt endlich draufgekommen, da geht es über Urheberrecht, und er stellt den jetzt DRM frei auf die Homepage, schon einmal runtergeladen. Zack, genau. habe erstmalig ein mit Calibre vom PDF in EPUB formatiert und war dann der erste EPUB-Buch, das ich auf meinem Handy gelesen habe. Also ich habe es als E-Book-Reader ausprobiert und wirklich in 24 Stunden durchgelesen gehabt. Also richtig, hat mich einen Tag produktive Arbeit gekostet, weil es wirklich so spannend war. Und man kennt den Michel Reimann eigentlich als einzigen grünen burgenländischen Landtagsabgeordneten, also eher Politiker, aber er war eben vorher Journalist und er hat auch studiert, also ich weiß, ich glaube auch Informationswissenschaft oder so, also ein bisschen was, er hat dann Informatik touch, das merkt man auch, ist glaube ich der einzige deutsche Roman überhaupt, den ich kenne, so Unterhaltungsroman, wo ein Mac-User dazu aufgefordert wird, Linux zu installieren, das, sonst hörst du, geht ein Romanautor nie so tief runter, dass da überhaupt erkennbar ist, was für ein Betriebssystem das ist. Und ja, Geschichte ist ganz toll, so ein Roadmovie über einen Journalisten, der ein Buch schreiben will und dann lernt er eine Band kennen und verliebt sich in die Sängerin und dann geht halt so die Band durch Europa und er tut da mit und versucht halt die Sängerin anzubraten, was aber nicht gescheit funktioniert. Ja. Und philosophiert mit dem Bandmanager halt.
Du hast nicht zu viel Spoil von der Hand. Ja, du möchtest noch lesen.
Ja, also, aber es ist wirklich so, du liest es und dazwischen sind immer wieder so eingestreut, so kleine Exkurse. Das verpackt er dann, entweder tut es einfach so reinschreiben oder der Bandmanager erzählt ihn halt irgendwas. Und es geht aber recht lustig, geht eine Geschichte über Haydn, über die Anfänge des Musikbusiness sozusagen mit der Wiener Klassik und so und wie die gelebt haben, was für Finanzierungsmodelle die gehabt haben und halt Copyright, wie die Schallplattenindustrie aufgekommen ist und wieder runtergegangen durchs Radio, wie man am Anfang bei den Radiogeräten überhaupt nicht gewusst hat, wie kann man mit sowas Geld machen. Das Urheberrecht, dass da immer darum ging, dass nicht dem Autor jemand anderem im Autor Geld macht, aber dass nie darum ging beim Urheberrecht, dass die Leute es nicht lesen dürfen. Also diese Sachen. Ne? Und das halt verpackt in so eine Geschichte von einer Band und die Band wird dann halt immer mehr politisch und macht dann halt so ein Copyright-Thema. Also sie werden verurteilt, weil sie eine Schweigeminute machen auf ihren Live-Konzerten.
Nicht so viel.
Okay, und hat dann einen ziemlich einen Schluss, über den ich jetzt nichts sage, um nicht zu spoilern, aber wie soll man sagen, der falls er mal nicht mehr Landtagsabgeordneter ist, er könnte durchaus als Autor leben.
Also, ja, kann man schon auch sagen. Das, ja, das ist Rekordzeit durchgelesen. Ich habe es auf Twitter gelesen, 24 Stunden oder?
Ja, ich war nicht einmal der Erste, das haben manche noch schneller gelesen. Und wirklich, aber weil es gut ist, ich hätte mir das nicht erwartet. Ich meine,
ja, auch so stilistisch und so.
Nein, wirklich, der könnte als Autor leben. Ich wundere mich auch extrem, dass er keinen Verlag gefunden hat dafür. Vielleicht wollte er da irgendwie...
Über einen Verlag.
Vielleicht hat er vorgehabt, dass es auch nebenbei frei verfügbar sein muss, aber das glaube ich gar nicht. Also so nach seinen Blogs wollte er das eh wirklich total als DRM-verseuchtes Buch auf den Markt bringen. Aber so ist eh viel besser. Und ich wünsche mir, dass er einen Flutter-Button macht und so, und dass er sein Geld kriegt. Also es wäre wirklich toll, wenn er zeigen könnte, dass er mit so einem Buch auch zu Geld kommt, allein durch Spenden. Also das wäre super. Aber es ist wirklich sehr, sehr lesenswert.
Und das ist also EPUB und als PDF von seiner Homepage
runter. EPUB dank uns, den Lesern von seinem Blog sozusagen. Da hat er also unsere EPUB-Versionen, die Leser sich dann selbst gemacht haben, hat er dann wieder am Blog raus. Ja, dann. Cool. Aber ursprünglich hat er PDF-Version aufgeladen. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Incommunicado, sehr schönes Roadmovie und sehr, sehr schön angereichert, ohne fad zu sein. Also wirklich auch schöne, wie soll man sagen, so Wissenshäppchen drinnen, aber die auch Lust machen, dass du denkst eigentlich gleich, ja, das möchte ich jetzt selber nachlesen, das ist interessant. Und aber auch super Story.
Ja, sehr cool. Werde ich meinen Kobo damit füttern.
Das haben wir gedacht, ja, für dich als Lesegerät.
Und vor
allem freies Lesegerätsfutter.
Ja, genau. Sehr gut. Na, 1:50, sagt meine. Nicht schlecht.
Also
oder?
Alle Nerd-Sachen, die man nur im Inhaltsverzeichnis vorgelesen haben, bitte selber nachlesen.
Ja, ich werde das auch vielleicht audiotechnisch noch einfügen.
So. Du liest die nochmal vor? Oder?
Ja, ich denke mir schon, weil das ist ja vielleicht praktisch oder so. Und ja. Ja, danke allen fürs Kommen.
Lustig war es, schön war es. Johannes, es war dein erstes Mal. Möchtest du noch irgendein Schlusswort sagen?
Ja, Schlusswort ist immer gut.
Wie fühlst du dich beim nach erstes Mal Biertauchen?
Ganz podcastet.
Super toll. Kann ich nur empfehlen.
Super.
Salut, Tito.
Daumen nach oben.
Mag ich.
Das Like. Like.
Ja. Gruß an die Welt da draußen. Hell und weit.
Na dann, machen wir Schluss, oder?
Machen wir Schluss.
Ja,
bis nächste Woche. Florian, haben wir dich irgendwie abgewürgt, oder?
Was? Nein. Ich habe auch kein Schlusswort mehr.
Okay. Martin?
Na, wir haben ja alles, glaube ich, gesagt, oder? Ich habe genug geredet heute.
Aber jetzt fällt mir gerade noch ein.
Eine Stunde haben wir noch.
Eine Stunde haben wir.
Schluss, bis
dann. Wir haben auch kein Bier mehr, fällt mir auf.
Tschüss. Geil.